Question: have your thighs ever rubbed together, creating a rash because of friction? Chafe is no joke, but thanks to MegaBabe, it's also no problem. Thigh Rescue is the anti-chafe stick made for chafers by chafers. Get MegaBabe's Thigh Rescue and experience what 10,000 five-star reviewers rave about. Thigh Rescue stops chafe. With one sold every 30 seconds, you better run to MegaBabeBeauty.com.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch an den Rest der Welt. Heute sind wir mal ganz penibel unterwegs. Willkommen zum letzten Pod vor den NBA Finals und ich bin natürlich nicht alleine am Start. Björn ist wieder zurück aus London. Du warst am Wochenende unterwegs. Sprechen wir gleich drüber. Erstmal, wie geht's dir? Ein paar Tage mal durch. Ja, wobei, du warst jetzt trotz allem unterwegs, aber mal zumindest ausschlafen und kein Videostress, oder?
Genau, wir haben gerade auch kurz im Pod, also vor dem Pod kurz drüber geredet, dass wir gesagt haben, ey, seit wann gehen wir so ausgeschlafen in den Podcast und seit wann machen wir vor dem Podcast nicht noch schnell irgendwie ein Video fertig? Das ist eine ganz ungewohnte Situation, so seine 8 Stunden Schlaf zu bekommen und dann zu merken, ah, jetzt habe ich immer noch 2 Stunden Vorbereitungszeit auf dem Pod. Das war schon geil heute Morgen. Und ja, ich habe aber ehrlich gesagt auch das Gefühl, und da bin ich gespannt, wie es die Leute da draußen sehen, für mich fühlt es sich gerade fast so ein bisschen an, als wäre die Saison vorbei. Also mich, weil wir haben schon so viel gemacht in Sachen Preview, wir haben letzte Woche schon alles gehört, dass ich mir denke, ja okay, wann geht's denn jetzt los? Oder jetzt ist irgendwie so ein 3-4 Tage Loch, habe ich das Gefühl. Also für euch nochmal, von Donnerstag auf Freitag ist Game 1 der Finals, Boston gegen Dallas, und es werden überragende Finals. Ja, freut euch drauf, wir freuen uns auch drauf. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn plötzlich so alles wegbricht, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt. Ich weiß, es ist natürlich auch alles geplant mit dem TV-Veranstalter, dass man irgendwie in den Vertrag mal reinschreibt, hey, wenn die Serien beide früher vorbei sind, dass man dann, ich meine, du musst ja da nicht sofort am nächsten Tag weiterspielen, aber dass man zumindest sagt, man startet von Dienstag auf Mittwoch. Ich habe gerade eben vor dem Pod den Joke gebracht, ey, wenn, okay, ich sag ihn genauso, wie ich ihn gesagt habe, wenn Luka Doncic so ausgeruht und ausgeschlafen ist, dann wird es ein 4-0 für die Mavs, wie ich es jetzt gerade eben bin. Yeah. Also ich glaube, ja, das ist, ich weiß aber, was du meinst. Das liegt, glaube ich, einfach an dieser Pause. Jetzt eine Woche Pause, dann, du hast dir den Spielplan mittlerweile, denke ich, auch angeschaut und ihr wahrscheinlich auch da draußen. Auch zwischen den Spielen ist ja immer 2 Tage Pause.
3 Tage sogar. Es ist von Donnerstag auf Freitag Game 1 und Game 2 ist dann Sonntag auf Montag. Ja. Überleg mal, wir kommen gerade aus einem Stretch, wo wir irgendwie 4 Spiele in der Nacht hatten in der ersten Runde, dann 2 oder 3 in der zweiten Runde und dann zumindest im Conference-Finale immer noch jeden Tag abwechselnd. Und jetzt hast du diese 3 Tage Pause zwischen 2 Home Games. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so outgestretched. Aber ja, wie du sagst, das hat so viel mit Bildrechten zu tun. Das ist halt genau vorgetaktet, wann genau die Finals sind, damit es nicht mit anderen großen Sportereignissen kollidiert, damit auch genau dafür die richtigen Werbepartner rangeholt werden können und dass das halt alles vorher bestimmt ist. Aber es ist ein bisschen schade für die Fan-Experience, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall. Also wundert euch nicht, wenn dann Game 1 NBA Finals Timeout und dann kommt so das 5. Viertel, der Podcast aus Deutschland. Habt ihr ihn schon gehört? Der Werbeblock hat uns dann bloß alle Einnahmen der letzten 5 Jahre gekostet. Das wird nicht mal reichen. Ja,
also, das würde safe nicht reichen. Aber es wäre mal lustig eigentlich. Da müssten wir mal so eine Kickstarter-Kampagne machen, wo wir einfach versuchen, irgendwo so einen Werbespot zu buchen.
Oder beim Super Bowl. Aber da brauchst du dann doch ein paar Millionen, damit du da reinkommst. Die Preise sind da ja wirklich absolut absurd.
Ich glaube an die deutsche Community. Ich sag, wir packen das.
ich sag besser nichts dazu. Freunde, wir besprechen heute alle Narrative, die es gibt in diesen NBA Finals. Und das sind nicht gerade eben wenige. Doncic steht in seinen ersten Finals. Irving steht wieder in den Finals. Die beiden Jays, für die es natürlich auch wieder 2022 war es gegen die Warriors, gell? Genau, also vor 2 Jahren stand man gegen die Warriors in den Finals, hat es da nicht geschafft. Porzingis spielt gegen sein ehemaliges Team. Und dann am Ende versuchen wir das Ganze so ein bisschen in eine Reihenfolge zu bringen, damit ihr so ein bisschen Spannungsfaktor habt. Was ist für uns das Narrativ, was am meisten kickt? Oder was vielleicht auch die größte Bedeutung hat? Für wen hat der Titel wirklich die meiste Bedeutung? Das ist so ein bisschen der Fahrplan für heute. Ansonsten, ich habe eine Starting Five mit dabei. Und wenn du nichts mehr hast, dann würde ich auch direkt reingehen mit der ersten Frage.
Ja, ich will nur sagen, ich freue mich richtig auf diese Narrative, weil wir haben die natürlich vorher nicht abgesprochen. Es wird ein paar geben, die sich wahrscheinlich überschneiden, ist ja logisch. Aber vielleicht haben wir auch die ein oder andere narrative Überlegung, die der andere gar nicht auf dem Schirm hat. Und das dann gegenseitig auch noch zu ranken, das wird, glaube ich, ganz cool. Deswegen, ich freue mich jetzt auf die Starting Five, aber Main Pod wird auch geil.
Und ich starte auch direkt rein mit einer Frage, die richtig cool ist. Und ich habe vorher mir auch den Roster der Mavs nicht angesehen. Kriegen okay. wir gemeinsam, jetzt vielleicht nicht den kompletten Roster, aber zumindest die, die in den Finals damals 2011 gespielt haben, kriegen wir den 2011er Kader der Mavs zusammen?
Oh, okay, geil. Sollen wir abwechselnd machen oder wie wollen wir es machen?
Ich würde sagen, also okay, wir gehen einfach mal rein mit Dirk Nowitzki. Das ist ziemlich offensichtlich.
Dirk Nowitzki, Jason Kidd.
Jason Terry,
JJ Barea, das sind drei.
Dann haben wir sind wir schon bei vier.
Oh, vier, okay. Dann haben wir Sean Marion müsste dabei gewesen sein. Fünf.
Tyson Chandler.
Ich weiß nicht mehr, war Eric Dampier dabei? Ich bin mir nicht sicher, ob Eric Dampier damals bei den Mavs war.
Boah, ich weiß nur, das weiß ich von 2K, dass Peja Stojakovic noch mit dabei war.
Oh, stimmt. Peja war dabei. Guter Call. Okay, ich dann weiß, sind wir bei 7/8.
Aber wir hat er Minuten gleich bekommen?
Achso, du meinst nur, wer hat Minuten bekommen?
Ja. Ich würde gerade sagen, weil ey, den kompletten Roster, alle 15 Spieler. Ey, ich will nicht wissen, wer da in der hinteren Reihe rumgeguckt ist.
Lass mal kurz überlegen. Fällt mir noch jemand ein?
Oh, hatten das die nicht so, noch das?
Ich wollte gerade sagen, Deshaun Stevenson?
Deshaun Stevenson, oder?
War stark. Doch, sehr stark, ja. Guter
ich
Mann.
Ich glaube, der war Starter, hat aber dann nicht so viele Minuten bekommen, weil dann, glaube ich, immer Jason Terry und Jason Kidd so nebeneinander. Ja. Aber ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher.
Ich meine Deshaun Stevenson und wir waren jetzt so bei 8 oder 9, je nachdem, ob wir Eric Dampier mit dabei haben oder nicht.
Aber das muss ja schon reichen. Die haben ja keine größere Rotation gespielt. Mir ging es um die Rotation, die damals im Start hatten in den NBA Finals. Lass mal kurz gemeinsam reinschauen. Ich mach mal auf 2011er Playoffs.
Ja, wir schauen mal rein, Leute.
Jetzt bin ich gespannt, ob wir irgendjemanden vergessen
haben. Also gucken wir Playoffs komplett oder gucken wir Finals?
Wir haben aber
alle, würde ich sagen.
Ich habe es offen. Dirk Nowitzki, Jason Terry, Sean Marion, Tyson Chandler, JJ Barea, Jason Kidd, Deshaun Stevenson.
Ian Mihimi war da, der hat ein paar Minuten bekommen.
Brian Cardinal.
An den erinnere ich mich gar nicht. Brandon Haywood, klar. Oh und Peja Stojakovic.
Peja Stojakovic, ja.
Okay, also zwei Leute hatten wir nicht auf dem Schirm. Ian Mihimi, den haben, glaube ich, die wenigsten. Und Brian Cardinal.
Der hat 27 Minuten gespielt in den Finals. Also, komm.
Ja. Kann mich an beide nicht wirklich erinnern. Und Eric Dampier war scheinbar dann nicht mehr da. Warum habe ich den denn so in Dallas? Ich gucke das kurz nach.
War der in der Saison vielleicht dort?
Ja, ich schau mal schnell. 2011 war der. Ah, nein, der ist von 2010 auf 11 ist der nach Miami.
Ah,
der hatte
okay.
2011 seine erste Saison in Miami. Ich wusste, ich kenne den aus diesen Finals irgendwie. Ja. Okay. Ja,
boah, ich sehe hier gerade nochmal die Stats von LeBron, Alter, da hat er so reingeschissen. Alter, 17,8 Punkte hat er damals nur. Ey. Das würde ihm ja nicht mal heute passieren mit 40. 17,8 Punkte.
Ja. Wow. Ja. Und ja. Er wurde auseinandergenommen. Und wie Dwayne Wade immer sagt, ey, wir wurden nicht von Dirk zerstört, nicht von Jason Kidd, nicht von Jason Terry. Wenn wir nicht stoppen könnten, war JJ Barea.
Mhm. Ja.
Das darf man nie vergessen.
Ich weiß schon mal ganz kurz auf den seine Zahlen. Was hatte der? 8,8 Punkte, 2,2 Rebounds, 3,2 Assists.
Aber du weißt, wie sowas ist. So ein Roleplayer kommt rein. Das war letztes Jahr bei den Nuggets und Bruce Brown. Der kommt rein, der drückt dir zwei Dreier genau in dem Momentum, wo du eigentlich gerade wegziehen willst, wenn du Miami bist vielleicht. Und das sind dann solche Stats, die nicht groß auffallen. Aber in Wirklichkeit hat der, also wenn Dwayne Wade sagt, der hat die Serie gewonnen für Dallas, dann glaube ich ihm.
Ah, oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall cool, da nochmal zurückzublicken. Auch das ist natürlich ein Thema. Die Mavs stehen das erste Mal seit 2011 wieder in den NBA Finals. Vielleicht auch das Narrativ, was wir heute ja aufbringen. Jason Kidd damals noch im Team, heute der Head Coach. Also, es wird heute auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die nächste Frage. Du warst am Wochenende in London. Wir haben am Wochenende drüber gesprochen. Du warst ja für Undrafted dort. Es hat aber auch das Champions League Finale stattgefunden. Einfach nur, wie war's? Wie war's vor Ort? Wie war die Stimmung? Dortmund hat ja verloren, 2-0. Ja. Genau, wie hast du es? Vor allen Dingen, du warst ja vorab noch im Kino, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Ja, ich hatte vor, ins Kino zu gehen, dann hat sich aber die Pläne haben sich dann ein bisschen geändert. Also ich kann sagen, London war erstmal vor allem am Samstag natürlich unglaublich voll, alleine schon durch Menschenmassen, Touristen so. Wir haben in der Nähe von der Oxford Street gelebt, das ist so die Haupteinkaufsstraße dort. Und da war natürlich brechend voll, plus zusätzlich, es waren unglaublich viele Dortmunder da. Ja. Also es war wirklich alles in Schwarz-Gelb. Das hat aber gepasst für uns, weil, also wenn ich mich in irgendeiner Weise zu einem Fußballclub in Deutschland irgendwie zugehörig fühlen würde, dann wäre es wahrscheinlich in Richtung Dortmund. Und Siebes ist sowieso großer Dortmund-Fan, deswegen hat das gepasst für uns. Du hast sehr, sehr wenig Real-Fans gesehen, hier und da vereinzelt mal, aber mir wurde das immer so erklärt, Real hat nicht wirklich diese Hardcore-Fans oder diese Die-Hard-Fans irgendwie, das ist mehr Erfolgsclub, wurde mir so erklärt, Real-Fans seid nicht sauer auf mich, ich bin kein Fußballer. Und es war aber eine coole Stimmung. Es war wirklich cool, du hast halt wahnsinnig viel Deutsch gehört, das war interessant. Spannend war aber auch für mich, dass du teilweise Leute in Dortmund-Trikots gesehen hast, die dann aber Englisch geredet haben. Und da war ich komplett verblüfft, so wow, es gibt internationale Bundesliga-Fans, wusste ich auch nicht in dem total. Ausmaß. Ja. Genau, da soll es voll die Kultur auch geben. Und es war aber cool. Also viele, viele Deutsche halt da. Dadurch haben uns auch ein paar Leute erkannt und angesprochen. So, ey, was macht ihr hier? Ey, wir feiern Undrafted. Ey, wir hören gerne Podcast. Das war ganz cool. Und ja,
Hast du dann geschaut?
Wo habe ich geschaut?
Sorry, dass ich kurz unterbreche. Ja, weil das würde mich an dich, dass ich das vergesse zu fragen.
Naja, easy. Katastrophe, irgendwas Public Viewing-mäßig zu gucken. Es wurde, deswegen war ich nicht im Kino. Siebes hat während quasi wir fertig waren mit unserem Dreh im NBA-Store und dann eigentlich wir so getrennte Wege gehen wollten, sind wir nochmal zusammen Mittagessen gegangen und dann sollte er zum Stadion. Und dann hat er während des Essens plötzlich dauernd angefangen, Sachen zu schreiben bei WhatsApp an seine Kollegen und meinte so, ey, ich versuche dir gerade ein Ticket zu klären. Mhm. Und dann hat er das halt die ganze Zeit versucht und hat da auch richtig viel Zeit aufgewendet. Danke an der Stelle nochmal. Und dadurch sind wir einfach viel länger bei diesem Essen auch geblieben, als wir gedacht hatten. Und deswegen ist mein Kinobesuch dann flach gefallen. Am Ende gab's, glaube ich, doch kein Ticket mehr für mich oder ich hätte dann alleine sitzen müssen und alleine zum Stadion. Und da habe ich dann ehrlich gesagt, nee, das ist mir zu viel Act. Und ja, dann war es so, dass ich im Hotel geguckt habe, die erste Halbzeit so ein bisschen und die zweite Halbzeit, das war so voll im Hotel und du hattest keine Möglichkeit, dich hinzusetzen. Deswegen bin ich dann einfach so ein bisschen rumgelaufen, habe eine Sportsbar gesucht, auch alles voll. Und dann bin ich einfach in so einen Ramen-Nudel-Laden gegangen, habe mir da Ramen bestellt und habe es auf meinem Handy geguckt. Und das war dann bitter, weil ich habe da genau die zweite Halbzeit gesehen und dann hat die zwei Tore von Real. Aber ja, so habe ich es erlebt. Und um das noch abzuschließen, wir waren noch im NBA-Store in London, haben da gedreht mit Felix Groß, hatten ein Interview mit ihm, unglaublich krasser Dallas-Fan, also mit dem konntest du dich richtig im Detail unterhalten über Trade-Deadlines, über Lively Impact, über Gafford, über PJ Washington, das war echt cool. Und wir hatten die Trophy da, genau.
Ah, geil.
Die NBA-Trophy, ich habe sie kurz angehoben, scheiß schwer das Ding. Ohne Mist, kannst du dir nicht vorstellen, ey, die wiegt bestimmt 20 Kilo. Das ist so schwer. Also wenn ihr Spieler seht, die so mit einer Hand so packen und nach oben reißen, glaubt mal, das sind richtige Maschinen, die Spieler. Weil, also ich hätte das nicht gepackt.
Ja, welche Frage hatte ich jetzt gerade eben? Ich wollte noch irgendwas zum Store, NBA Finals. Ach ja, genau, die Folge ist, glaube ich, aber noch nicht online, oder? Wenn ich das richtig... Nee. Die
morgen kommt
erst
kommt
noch.
Sie. Also wenn ihr heute am Mittwoch hört, heute am Mittwoch kommt sie raus.
Okay, um jetzt ein bisschen Spannung mit reinzubekommen, hat Felix Groß einen Tipp abgegeben für die NBA Finals?
Yes, hat er.
Okay, den verraten wir jetzt natürlich nicht. Also, da müsst ihr dann auf den NBA Europe Channel schauen. Da gibt's dann die Folge Undrafted. Genau. Und ich mache jetzt einfach mal Werbung in eigener Sache. Ich werde bei Undrafted Game 3 mit euch gemeinsam gucken. Also wir machen quasi ein Watch-Along. Man kann das Spiel nicht sehen, aber ich werde nachts live sein. Und Game 4 kann ich auch schon mal spoilern, werde ich auch live sein. Vielleicht kommt Siebes irgendwie mit dazu. Das ist gerade eben so im Gespräch. Der ist allerdings gerade eben sehr, sehr beschäftigt, weil er macht nebenbei noch, der Typ ist auch so busy. Ey. BBL Playoffs und BBL Finals. Also
ja, Euroleague, genau. Irgendwelche Sachen, fliegt noch da und dahin. Also der Typ ist nur on the road. Das ist echt krass.
Der ist wirklich... Okay, cool. Freue ich mich, dass ich die Frage...
Pass auf, das muss ich kurz sagen. Wir waren ja in London und es war aufgrund von Champions League unglaublich schwer, Flüge nach London und vor allem zurückzubekommen am Sonntag. Und dann hat er irgendwann einen Flug gefunden über Berlin und hat gesagt, okay, ich fliege einfach über Berlin und fahre dann mit dem Zug. Und weil er so eine Maschine ist, hat er dann gesagt, weißt du was? Wenn ich eh schon in Berlin bin, dann frage ich mal bei Dein, ob ich da nicht zufällig gerade irgendein Game kommentieren kann für die, damit ich das noch mit noch mehr Arbeit quasi verbinden kann. Also der ist nur on the road und am Machen. Deswegen ja, Siebes Shoutout, aktuell echt ein Macher.
Und hat nebenbei, ich habe es auch so gesehen, immer, dass es in die Story gepackt hat, noch 20 Kilo abgenommen. Auch da riesen Respekt. Also muss man auch erstmal durchziehen. Also der Mann ist gerade eben komplett im Modus. Ja. Okay.
Irgendwann wird's dann unsympathisch, Siebes. Okay? Ja, wir brauchen dich nicht bei der Arbeit schon am Abreißen und dann auch noch nebenbei 20 Kilo abnehmen und eine Maschine im Gym werden. Irgendwann wird's übertrieben.
Wird mal Zeit, dass er wieder bei Shots Fired zerstört wird.
Ja, genau. Komm mal wieder.
Ja, genau. Okay, nächste Frage, die können wir vielleicht ein bisschen kürzer halten. Und zwar, hast du bisher eine Überraschung für dich in den Playoffs? Wer ist bisher die größte Überraschung für dich? Das kann ein Team sein, das kann ein Spieler sein, wo du gesagt hast, hey, damit hätte ich niemals gerechnet, dass der so gut spielt, oder auch ein Team, dass die so gut aussehen.
Wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich war sofort bei zwei Roleplayern. Ich war übertrieben überrascht von PJ Washington, aber vor allem in der OKC-Serie für die Mavs. Ja. Da war der halt bockstark, da war er wirklich der drittbeste Spieler auf dem Feld, teilweise der zweitbeste Spieler neben Luca. Der fällt mir sofort ein. Und sonst fällt mir noch jemand ein.
Ich gebe dir mal so einen kleinen Hinweis. Da habe ich dran gedacht, Pacers, gab es einen Spieler, wo ich mir dachte, was geht
Nembhard?
Da? Ja, genau, richtig.
Ja, Nembhard hat gespielt, als würde ihm die Franchise gehören. So, genau, Tyrese Hu.
Ey, der Typ hat sich Midrange-Jumper kreiert, dass ich dachte, ey, bist das du Prime MJ?
Also, ja, stimmt, Nembhard ist ein guter Pick. Lass mal überlegen, wen hatten wir denn noch so in den Playoffs? Ja, also du hast jetzt nach Überraschungen gefragt. Eine Überraschung für mich war, wie in Anführungszeichen schwach Jalen Williams war bei OKC.
Oh ja.
Da sind wir wieder bei der gleichen Serie, aber der ist, also der hat wirklich unter seinen Leistungen gespielt. Das war ein bisschen schade. Und, nee, eigentlich sonst
das hat... Das passt doch.
Ja, ein paar, genau.
Genau, also ich glaube, man könnte jetzt natürlich auch noch auf die Mavs und auf die Celtics sprechen. Also ich glaube jetzt auch, die wenigsten haben irgendwie gedacht, dass ein Derek Lively so einen Impact hat oder ein Derrick Jones Jr. Also das ist auch, hätte ich niemals gedacht. Genau. Okay, die Frage nur ganz kurz. Wir haben vorhin schon ganz kurz das Thema angeschnitten und ich hätte es auch als Überleitung verwenden können, aber ich wollte nicht zwei Off-Topic-Fragen hintereinander. Deswegen, Mbappé wechselt zu Paris. Ich glaube, das hat jeder mittlerweile mitbekommen. Mbappé wechselt zu Real, genau, von Paris zu Real. Und ganz, ganz viele haben jetzt diesen KD-Wechsel wieder hochgeholt, damals zu den Warriors. Weil Real hat, glaube ich, in den letzten 10 Jahren 6-mal die Champions League gewonnen. Und der Vergleich, der passt schon irgendwo. Aber jetzt gehe ich mal in eine ganz andere Richtung, weil die Leute da immer so draufgehen und haten. Würdest du es anders machen, wenn du die Möglichkeit hast zum größten...
Question. Have your thighs ever rubbed together, creating a rash because of friction? Chafe is no joke, but thanks to Megababe, it's also no problem. Thigh Rescue is the anti-chafe stick made for chafers by chafers. Get Megababe's Thigh Rescue and experience what 10,000 five-star reviewers rave about. Thigh Rescue stops chafe. With one sold every 30 seconds, you better run to megababebeauty.com.
Club zur größten Franchise zu gehen, zu den besten Spielern, dort wahrscheinlich auch das beste Geld zu verdienen, muss man vielleicht auch irgendwo ein Verständnis dafür aufbringen, dass solche Typen dann sagen, hey, wenn ich bei Real Madrid spielen kann, dann spiele ich bei Real Madrid, und dass KD sagt, wenn ich bei den Warriors spielen kann mit Steph, Clay und Draymond, dann will ich mit denen zusammenspielen. Meine andere Perspektive einzunehmen. Oder bist du eher so, ey, nee, ihr seid einfach nur wack?
Nee, ich habe gerade ein bisschen Sorge, weil du mich hier in die Fußballkonversationen wirfst und ich halt so übertrieben keinen Plan habe von den Fanbases und wie extrem sowas gesehen wird.
Aber das sind keine Kontrahenten. Also das ist jetzt zum Beispiel nicht so, wie das damals ein Luis Figo gewechselt hat von Barcelona zu Real Madrid. Das hat nichts irgendwie mit Rivalität zu tun, sondern einfach nur mit der beste Spieler auf diesem Planeten, wechselt zum besten Club, der sowieso schon alles gewinnt in den letzten Jahren. Und so ähnlich war es ja damals auch mit Kevin Durant.
Mhm. Ja, also zu der KD-Sache, da kann ich sagen, im Nachhinein spielerisch verstehe ich es auf jeden Fall. Also spielerisch musst du dir halt vorstellen, du gehst zu dem Team, was das beste Spacing hat der NBA, was schon den anderen MVP-Kandidat in seiner Prime hat. Du musst dich um nichts kümmern, außer scoren. Das muss einfach so ein Segen gewesen sein, nachdem er aus dieser OKC-Zeit kam. Du hattest einen Westbrook, mit dem es nicht mehr funktioniert hat, wo die beiden sich, glaube ich, einfach nur noch auf den Sack gegangen sind gegenseitig. Und er hat halt auch einfach immer in einem kleinen Markt gespielt in OKC. Das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht vergleichen mit Mbappé, der jetzt zuletzt in Paris gespielt hat. Also es ist wahrscheinlich ein sehr geiler Markt für Fußball und PSG ist ja auch ein super bekanntes Team, glaube ich. Deswegen, ich würde sagen, ich verstehe es bei KD im Nachhinein mehr, find's aber trotzdem schade, weil er war wirklich direkter Kontrahent. Sie waren auch im Conference-Finale in Game 6 oder Game 7 war das ja noch, dass sie da erst verloren haben, hatten schon 3-1 geführt. Und dann verlieren die Warriors in den Finals und dann sagt er, ja, okay, jetzt gehe ich zu den Warriors. Das war schon ein bisschen zu nah für die Leute damals. Jetzt bei Mbappé, also einfach nur von der Perspektive, wie du es gerade beschreibst, ein sehr guter Spieler, wechselt zu dem vielleicht besten Team gerade aktuell. Ich würde immer sagen, ja, warum denn nicht? Ich bin ja immer auch für, das wisst ihr ja, ich bin ja immer irgendwo für Dominanz im Sport, weil ich immer glaube, dass das sehr, sehr viele neue Augen auf den Sport bringt und dass daraus dann wieder Underdog-Teams entstehen, die sagen, wir wollen den Champion entthronen und so. Ich finde diese Dynamik eigentlich immer ganz cool von Superteams und Dominanz im Sport. Aber ich weiß einfach zu wenig über Fußball. Deswegen musst du vielleicht ein bisschen übernehmen, um da jetzt noch die Lücken zu füllen.
Du musst eigentlich gar nichts über Fußball wissen. Es ging ja hauptsächlich nur um die persönliche Motivation zu sagen, ich will einfach beim besten Club spielen. Und weil du das gerade eben mit reingebracht hast, das passt eigentlich. OKC, kein großer Markt, zumindest damals nicht. Und Paris auch nicht. Die französische Liga, da gibt's 2-3 Teams und ansonsten juckt das wirklich niemanden. Das weiß ich einfach auch aus der Fußballbubble. Die spanische Liga, die italienische Liga, die Bundesliga, die Premier League und so weiter, das sind einfach die vier großen Ligen. Und Mbappé hat jetzt quasi die Möglichkeit, endlich auf die große internationale Bühne zu kommen. Und deswegen habe ich die Frage auch so mit reingeworfen, weil ja, natürlich ist es irgendwo nervig, dass Real Madrid jetzt nochmal stärker wird. Aber aus persönlicher Perspektive, ich würde es genauso machen. Also wenn man die Möglichkeit hat, für Real Madrid zu spielen oder für Barcelona oder für Bayern, dann würden, glaube ich, die wenigsten Nein sagen. Und deswegen, um diesen Hate vielleicht ein bisschen auch abzuschwächen, der jetzt gerade gegen Mbappé stattfindet, überlegt mal, ob ihr es anders machen würdet. Genau.
Hat das nicht auch damit zu tun, dass er so die letzten 1-2 Jahre doch gar nicht mehr wirklich bei Paris sein wollte? Schon versucht hatte, da rauszugehen? Ja, es gab doch auch diese Gerüchte mit irgendeiner saudi-arabischen Liga, dass er da ein Jahr spielt und dann zu Real darf und so. Ich habe so ein bisschen mitbekommen an der Seite, aber ich verfolge halt echt nicht viel Fußball.
Dafür, dass du nicht viel verfolgst, ist das schon, wenn du das schon mitbekommen hast. Aber ja, die Gerüchte gab es wirklich, auch mit der saudi-arabischen Liga. Aber das wäre halt, der Typ ist, keine Ahnung, wie alt ist er, Mbappé, 24. Und dann gehst du wirklich dem Geld hinterher und gehst komplett weg von der europäischen Bühne. Das wäre für mich komplett unverständlich gewesen.
Da waren ja absurde Summen im Raum, ne? Da hieß es ja irgendwie ein Jahr 100 Millionen und so.
Ja. Ey, da denke ich mir halt so, du wirst bei Real Madrid bestimmt auch nicht verhungern. Also
ja, das stimmt. Das wäre sowieso, das ist immer meine Frage. Ich wüsste so gerne, wie das läuft, wenn du in so eine, also wenn du in diesen Sphären bist, egal ob jetzt in der NBA oder im Fußball, wo du wirklich so über Jahre hinweg 10 Millionen oder sowas überwiesen bekommst im Jahr. Wie läuft das? Also auf wie viel hast du davon überhaupt Zugriff? Wie viel geht davon direkt in irgendwelche Investments? Du kannst mir doch nicht sagen, dass Leute so ein Sparkassenkonto haben, wo dann eine Überweisung reinkommt von 10 Millionen oder im Monat dann knapp 1 Million und dann sagst du so, ah geil, das ist jetzt mein Gehalt für diesen Monat. Das werden die ja nicht tun. So, die werden ja so viele Unterkonten haben und Investitionskonten. Ich wüsste gerne, wie sowas läuft, wenn da die Überweisung kommt, die Toronto Raptors haben überwiesen. Wohin geht das? Und wie viel siehst du davon? Das fände ich mega spannend, mal zu wissen.
Das nächste Mal, wenn ihr vielleicht Felix Groß nochmal interviewt, ist eine Frage.
Frage ich ihn das.
Genau,
dann sag mal, Felix, wo steckt dein Geld?
Genau, kannst du ihn ja mal fragen, wie er das Ganze so handhabt. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Und das ist nochmal eine Off-Topic-Frage. Und zwar Eminem hat einen neuen Song rausgebracht, Houdini. Und ich will jetzt gar nicht deine Meinung, wir müssen diesen Song nicht auseinandernehmen. Aber es gibt viele Anspielungen an ältere Songs von ihm selbst. Deswegen die Frage, was ist dein Lieblings-Eminem-Song?
The Way I Am.
The Way I Am.
Ja, The Way I Am ist so brutal. Ist meiner Meinung nach einer der besten Rap-Songs ever. Ist Eminem in seiner Prime. Und die Verschachtelung, die Wortspiele, der Flow, die Aneinanderreihung von Reimketten, die er damals pioniert hat, also auf dem Level und publik gemacht hat, das ist krass. Und es ist noch dieser komplett psychopathische Eminem, der halt auch über die abgedrehtesten Sachen rappt. Deswegen ist es The Way I Am für mich ganz klar.
Wenn Eminem nach Europa kommen würde, würdest du mit mir auf ein Konzert gehen? Weil ich will unbedingt, wenn er nochmal nach Europa kommt, ich möchte ihn einmal, du hast ihn ja wahrscheinlich noch nicht live gesehen, oder? Das wüsste ich, glaube ich.
Nee, ich glaube nicht.
Würdest du auf ein Eminem-Konzert gehen?
Also wenn du mich fragen würdest, ja. Ich persönlich eigentlich nicht, weil mir die letzten Jahre nicht mehr so getaugt haben von ihm, alles Musikalische. Okay. Aber wenn du jetzt sagen würdest, so ey, der kommt nach München, hast du Bock, dann würde ich wahrscheinlich kommen, ja.
Ich würde schon super. Es ist schon mein Lieblingsrapper of all time. Also ich muss auch sagen, die neueren Songs habe ich auch nicht so die Connection wie zu den älteren. Ich weiß gar nicht, ob das an den Texten liegt, ob das daran liegt, dass man vielleicht auch mehr Erinnerungen damit verknüpft. Ich finde zum Beispiel, einer meiner Lieblingssongs, und ich glaube, das ist von dem wenigsten ein Lieblingssong, ist Hayley's Song. Das Eminem genau, da hört man Eminem auch mal singen, was jetzt nicht seine Stärke ist, aber dann einfach auch die Lyrics und ja auch generell seine Tochter, die ihn ja auch in seinem Leben, die er immer wieder mit reingenommen hat in seine Songs.
Die jetzt gerade geheiratet hat.
Übrigens. Genau, die hat, genau, richtig. Ja. Hat man Bilder gesehen von der Hochzeit. Eminem war auch mit dabei. Also, ja,
stell dir vor, du heiratest und der Schwiegervater ist einfach Eminem. Das ist ein ganz komischer Vibe.
Oh Gott, ey.
Und vor allem, du bist wahrscheinlich aufgewachsen mit seiner Musik und dann plötzlich datest du Hayley und realisierst so, oh fuck, ihr Vater ist ja Eminem.
Ja.
Ich glaube, schlimmer ist nur, aber ich glaube, der hat gar keine Tochter. Schlimmer wäre nur, wenn du die Tochter von 50 Cent datest.
Ja,
und dann kommst du das erste Mal nach Hause und du guckst so und das ist einfach 50, der da der Schwiegervater ist.
Ja,
50
ja.
Oder The Game. Ich glaube, bei den beiden hätte ich keinen Bock, nach Hause zu gehen.
Ja, es ist sowieso, also immer wieder mal zwischendurch schaue ich mir 8 Mile an und ich habe es mal wieder vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen gesehen. Und auch dieses Final Battle, es ist so episch, aber dieser Film erinnert mich immer wieder daran, wie alt ich mittlerweile bin, weil der kam, glaube ich, 2002 raus.
Ja, genau. Ich kann dir eine Story erzählen. Ich habe damals versucht, in den Film reinzukommen und ich war noch 11 und der Film war ab 12 und wir haben uns Tickets kaufen lassen von älteren Brüdern, von meinen Freunden und dann sind wir in Kinosaal und da wurde vorm Kinosaal nochmal, was in Nürnberg nie gemacht wird, in anderen Städten schon, aber in Nürnberg wird das nicht gemacht, die haben nochmal vorm Saal kontrolliert.
Oh Mann, ey.
Und haben quasi verhindert und dann haben wir es aber irgendwie geschafft, beim zweiten Mal wurde dann einfach nicht kontrolliert und dann haben wir es geschafft, aber wir mussten, ich war wie ein richtiger Gangster in dem Film ab 11. Also mit 11 und der Film war ab 12. Da habe ich mich schon sehr heftig gefühlt danach.
Ja, es ist ein geiler Film. Also auch von den Wertungen her schaue ich mir heute immer wieder zwischendurch gerne an. Okay, das waren meine 5 Fragen. Dann kommen wir noch abschließend zur Supporter-Frage. Und die kommt von, und er heißt einfach so, keine Ahnung, ist anscheinend ein großer Rick Carly-Fan. Denn er heißt genauso, der Supporter.
Okay.
Und die Frage hat natürlich auch was mit den Pacers zu tun. Werden
auch
die
mit
Pacers... Ja, das nicht. Werden die Pacers jetzt die neuen 2021er Atlanta Hawks, also einmal Conference Finals und danach ab in die Versenkung? Spannende Frage, finde ich.
Ja. Vor allem die Frage hatte ich auch, wahrscheinlich irgendwann dann am Samstag oder am Freitag gelesen, als die Frage reinkam. Ja, ich erinnere mich, die Frage gelesen zu haben, fand ich auch cool. wie man es nimmt. Also Indiana hat schon eine Menge, ne? Indiana hat halt wirklich schon die beste Offensive der Liga. Ich denke, das können sie genauso nächstes Jahr weiterspielen. Halliburton wird nur noch besser. Die haben halt sehr viele junge Spieler, die immer besser werden, denke ich. Und du hast nicht dieses ganze System irgendwie so basierend auf Trae Young, sondern du hast halt Halliburton, klar, der so die Fäden in der Hand hat, aber der gibt ja den Ball auch viel ab und es läuft einfach und viele Fast Breaks und so. Und ich glaube, dass sie spielerisch schon daran anknüpfen können. Das Problem ist einfach nur, wie stark wird der Osten sein? Weil der Osten wird nächstes Jahr deutlich stärker. Du hast hoffentlich wieder Philly irgendwie als Contender, je nachdem, was die im Sommer machen. Du hast die Bucks hoffentlich wieder als Contender. Du hast die Celtics. So, das sind schon mal 3 Teams. Dann hast du wahrscheinlich gesunde Knicks. Das sind schon mal 4 Teams, die ich wahrscheinlich besser sehe als die Pacers.
Dann hast du spannend.
Heat spannend, genau, was mit denen passiert. Es ist spannend, was mit Orlando passiert. Die waren jetzt auch schon in den Finals in dem Game 7 gegen die Cavs. Du hast die Cavs an sich noch, weißt du nicht, was passiert. Also der Osten ist einfach wahnsinnig stark. Und die Pacers, muss man mal auch ehrlich sein, man zeigt immer auf die Celtics, aber die Pacers hatten ja das gleiche Glück mit Verletzungen. Die haben die Bucks gespielt ohne Giannis und Dame teilweise. Ja. Die haben wen haben sie dann gespielt?
Die Knicks.
Die Knicks in dieser krassen Serie, die trotzdem 7 Games ging. Und dann ist New York halt auseinandergebrochen in Game 7 und dann haben sie es gewonnen, okay. Und jetzt im Conference-Finale haben sie gegen die Celtics auf den Sack bekommen, konnten kein Spiel closen, weil auch Halliburton teilweise gefehlt hat. Ich beantworte die Frage so. Es kann sein, dass sie die neuen Hawks werden, also einmal in den Conference-Finals und dann sehen wir sie jetzt 3 Jahre da nicht mehr. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass sie spielerisch Rückschritte machen. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass der Osten viel besser sein wird als die Jahre zuvor. Und die Pacers waren einfach so 2-3 Schritte voraus. Die waren, wie man auf Englisch sagt, ahead of schedule. Die waren vor ihrem eigentlichen Spielplan.
Ich sehe das genauso wie Björn. Nur der einzige Punkt, was ich nicht denke, was passieren wird, dass sie so krass in der Versenkung verschwinden werden, weil dafür sind sie offensiv einfach zu gut und von Rick Carlisle offensiv auch zu gut gecoacht. Conference Finals die nächsten Jahre könnte schwer werden, wenn alle wieder fit am Start sind. Also wir dürfen wirklich nicht vergessen, wie viele Verletzungen es jetzt in der Eastern Conference gab. Ich glaube, die Pacers sollten auch zusehen, dass sie sich defensiv noch verstärken, einfach einen individuell guten Verteidiger mit reinzuholen. Ich habe mir da echt, weil ich habe die Frage natürlich gestern schon mir rausgesucht, habe überlegt, welcher Spieler könnte denen vielleicht auch helfen, weil Rick Carlisle ist jetzt halt leider kein Defensivspezialist, überhaupt nicht. Aber so ein Spieler, der eigentlich, glaube ich, relativ günstig zu haben wäre, wäre ein Matisse Thybul, der sehr, sehr gut ist auch in der Transition Defense. Du musst irgendwie schauen, dass du noch mehr Struktur reinkriegst bei den Pacers und dass du defensiv irgendwie Stabilität reinbekommst. Aber an sich ist dieses Team super stark aufgestellt. Du hast erfahrene Spieler mit Siakam, mit Miles Turner, mit Halliburton hast du einen Floor General. Wir haben jetzt gesehen, was ein Nampart und ein Neesmith auch imstande sind zu leisten. Die hatten eine tolle Bank mit TJ McConnell und Obi Toppin. Also in der Versenkung verschwinden sie nicht. Conference Finals im nächsten Jahr, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich aber sagen, nein. Also wenn alle fit am Start sind, dann wird es schon sehr, sehr schwer. Okay. Ja. Vielen Dank an Rick Carlisle für die Frage.
Stell dir vor, der hat wirklich so gefragt, weil er selber Angst hat, dass er nicht mehr ins Conference-Finale kommt.
Ja, genau. Es ist wirklich, auch vielen Dank natürlich an alle Supporter. Auch diese Woche sind wieder ein paar neue mit dazugekommen. Danke an den Henry, an den Ibrahim, an die Marie, MJ for President, der Maxi, Da, Anton, Jimmy, Nikki, JT2JB for Banner 18. We will see, ist meine Antwort darauf. Hannes, Anne, Malik, Rip City, Azazel, The Fallen, Jack, Lion, dann Professor, Jonas, Memo, Jelly, The Valley und Leon. An euch alle vielen, vielen Dank für den Support. Patreon.com/das5.Viertel. Ihr bekommt immer die Mittwochsfolge vorab. Das Ganze kostet euch $3, glaube ich. Das ist auf jeden Fall machbar. Und am Wochenende bekommt ihr dann, ihr bekommt direkt einen Patreon-Pod zu Game One.
Also diese Woche lohnt sich's crazy, Leute.
Genau, diese Woche lohnt sich's crazy. Nächste Woche gibt es dann quasi im Main-Pod wieder die Review zu Game 2. Aber wer jetzt komplett auf dem aktuellen Stand bleiben möchte zu den Playoffs, der bekommt am Wochenende direkt die Analyse, Spielbericht, unsere Meinung einfach zum ersten Spiel. Findet ihr immer unten in den Shownotes und wir sind da mittlerweile 1400, 1500 Supporter und haben wirklich eine richtig coole Atmosphäre, eine coole Stimmung. Ihr könnt Fragen stellen und genau, wir haben dort einfach einen sehr, sehr geilen Austausch. Dann sind wir mit der Starting Five durch.
Lass mich zwei Sachen sagen. Nummer eins, sehr geile Starting Five. Also wirklich kreative Fragen hatten wir so auch schon wirklich nie, glaube ich. Das mit dem Roster fand ich unglaublich geil. Das können wir ruhig öfter machen, dass wir so bekannte Teams von damals nehmen und sagen, okay, lass mal die Starting Five oder die Top 7 Spieler picken. Das finde ich geil. Und ich glaube, das einfach beim Vorlesen passiert und ich will jetzt nicht, dass der Junge möglicherweise offended ist. Du hast gesagt, die Ibrahim, es ist aber der Ibrahim.
Der Ibrahim? Habe ich das falsch vor? Oh, sorry.
Ich glaube, ganz am Anfang, weil du einfach so mehrere Namen gleichzeitig vorgelesen hast, deswegen Ibrahim, Shoutout. Und aber sonst geile Starting Five. Ja, yes. Hat Spaß gemacht.
Dann kommen wir jetzt zu den Narrativen. Und Björn und ich, wir haben gesagt, wir diskutieren jetzt einfach mal die Narrative, die es gibt. Und dann am Ende bringen wir die in eine Reihenfolge. Weiß nicht, wenn wir jetzt irgendwie 10 Narrative haben, müssen wir jetzt sicherlich nicht alle ranken, sondern die Top 3. Mit welchem Narrativ beginnen wir? Wollen wir gleich mit einem fetten reinstarten oder eher mal mit so einem, darüber wird schon gesprochen, aber ob das jetzt so mega big ist, ich werfe jetzt einfach mal in den Raum. Porzingis spielt gegen sein Ex-Team, die Mavs. Who cares? Der war die ganzen Playoffs nicht mit dabei, oder?
Ja, das und also keiner hat wirklich so diese Dallas Porzingis-Zeit wirklich auf dem Schirm, oder? Wir haben da auch ganz kurz mit Felix Groß drüber geredet, der meinte auch so, Porzingis und Luca, das hat halt einfach nie geklappt. Wir erinnern uns ja auch noch, ich meine, wir haben ja damals auch Analysen gemacht. Ich weiß noch, dass es so richtig Probleme gab, dass Porzingis einfach die ganze Zeit beteiligungslos in der Ecke stand. Dann wurde versucht, ihn im Dunker-Spot so ein bisschen anzuspielen. Er ist jetzt aber auch nicht diese Mega-Lob-Thread, die mit Luca diese Pick-and-Roll läuft, so wie Lively oder Gafford. Das ist einfach nicht das Spiel von Porzingis. Das hat halt nicht funktioniert. Die beiden sind, ich erinnere mich auch noch an die PKs von den beiden dann danach, die haben beide so das Richtige gesagt übereinander, die haben aber auch beide mehr oder weniger, hat so gewirkt, so ey, ich bin froh, dass es vorbei ist, weil das klappt hier einfach nicht mit uns beiden. Und es gibt kein böses Blut zwischen ihm und den Mavs. Die Leute wollen das so zwanghaft einfach auch mit reinbringen, dieses Narrativ. Porzingis geht zurück zu seinem Ex-Team, weil wir natürlich auf der anderen Seite das wirklich Spannende, Kyrie geht zurück zu seinem Ex-Team, den Celtics, und geht da in die Höhle des Löwen. Das ist ja das Spannende. Und das ist, finde ich, das zweite Narrativ, was wir besprechen sollten, dass Kyrie ja zu einer Mannschaft zurückgeht, die ihm überhaupt nicht wohlgesonnen ist, also vor allem die Fans. Ich erinnere mich noch an Podcasts von diversen Leuten aus Boston, die gesagt haben, ey, ich fahre ihn persönlich zum Flughafen, wir haben keinen Bock mehr auf den. Ich erinnere mich an den Kyrie, der, ich krieg die Runde nicht mehr hin, in irgendeinem Game 7 der Celtics, obwohl er bei den Celtics gespielt hat, dann nicht auf der Bank saß. Ja, er war zwar verletzt, aber er war einfach nicht auf der Bank, weil er einfach keinen Bock hatte scheinbar. Ich weiß, da gab's auch eine Verletzung, und er musste operiert werden, aber wer muss am Tag von Game 7 operiert werden? Dann lass dich halt einen Tag vorher oder nachher operieren. Das war ein Thema. Dann gab's diese ganze Rückkehr von ihm, als er von den Nets dann das erste Mal wieder im TD Garden gespielt hat, wo er Mittelfinger in die Crowd gezeigt hat, wo er Fans gegenüber geschrien hat, suck my dick, wo er aufs Logo gestiegen ist und mit dem Fuß einmal so richtig eklig drüber gewischt hat. Also das sind alles Aktionen. Er hat das jetzt schon ein bisschen relativiert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der ersten PK.
Ich hab's gesehen.
Er hat gesagt so, ey, ich war damals ein bisschen unreifer und das war alles ein bisschen viel und ich bin heute erwachsener und so. Also ich glaube, er will dem schon so ein bisschen entgegenwirken. Aber so eine Boston-Crowd, ich glaube, die kann schon sehr, sehr rowdy werden. Vor allem, wenn die Spiele spät abends sind. Da fließt gerne mal Alkohol in Boston und ich glaube, die schießen sich schon auf den ein. Also ich glaube, wir werden die ein oder andere heftige Atmosphäre Kyrie gegenüber sehen. Wir werden das ein oder andere Kyrie Sucks hören als Sprechchören. Also da wird's schon abgehen, glaube ich. Das ist das eigentliche Narrativ.
Ich bin so gespannt, was Irving und Doncic, okay, bei Luca wissen wir, was er daraus macht. Er liebt das ja.
Also eigentlich der wird sich mit jedem anlegen.
Luca wird sich mit jedem anlegen und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die beiden wirklich damit zu pushen, weil du kannst es auch wirklich diese negative Energie nehmen und sagen, okay, ich zock euch jetzt an die Wand in eurer eigenen Halle. Und wenn dann die ersten Würfe fallen und du kommst in den Modus und dann pushen dich noch die Fans nach vorne, alleine wenn wir darüber schon reden, ich bin so froh, wenn es jetzt endlich losgeht von Donnerstag auf Freitag. Aber ja, ich glaube, das ist das wesentlich größere Narrativ. Hat zwei Seasons dort gespielt. Es hat auch nicht so wirklich funktioniert. Ich glaube, heute ist man auch einfach einen Ticken schlauer und weiß, Irving war einfach auch gar nicht der richtige Spieler für die Celtics. Irving ist eigentlich eher ein Shooting Guard als ein Point Guard, der jetzt nicht irgendwie 36, 40 Minuten lang das Spiel irgendwie aufziehen möchte, sondern der, auch das ist ja ein Thema, worüber wir gleich reden können, wieder als Sidekick neben Luka Doncic einfach perfekt funktioniert. Luka ist nicht dein Main Guy und damals wurde das, glaube ich, so ein bisschen angenommen, als er bei den Celtics gelandet ist. Ich weiß gar nicht, hat der gesigned oder wurde der getradet?
Isaiah Thomas und Jay Crowder, was dann auch ja die Cavs so komplett kaputt gemacht hat. Und man muss sagen, dass das ja richtig hässlich war. Also der hat ja nach den Finals einfach gesagt, 2017, ich will getradet werden, ich rede mit niemand mehr. Er hat LeBrons Anrufer angeblich abgebimmelt. Ja. War zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch auf China-Tour. Deswegen war das auch so ein bisschen konfus. Warum ist das da geleakt? Und das war eine richtig komische Zeit. Da hat so richtig angefangen mit dem Gegenwind für Kyrie für die nächsten 4-5 Jahre. Da haben die Leute so richtig angefangen zu sagen, ey, was will er denn? Weißt du, da waren die Leute richtig angepisst. Eine Sache noch, weil du meintest, er hat damals nicht richtig bei Boston reingepasst. Das stimmt, das liegt aber auch daran, dass Boston ja anders eigentlich aussehen sollte. Also die hatten ja Hayward und Kyrie geholt. Und wir erinnern uns alle, das war mein allererstes Video auf YouTube damals, Hayward hat sich halt gleich im ersten Spiel den Knöchel gebrochen und konnte nicht mehr spielen. So, und dann hattest du einen Hayward, der in der Saison davor 20 Punkte im Schnitt gemacht hat, 5 Rebounds geholt hat, den Dreier getroffen hat und einfach ein super guter junger Spieler war, an der Seite von Kyrie war geplant und plötzlich war der weg. Und dann läufst du da rum irgendwie mit einem Second-Year Jason Tatum war es, glaube ich, ein Third-Year Jaylen Brown, Marcus Smart war vielleicht auch schon in dem Mix. Also das war einfach ein Team, was ganz anders aufgebaut war, als wir es dann am Ende gesehen haben.
Das stimmt. Ey, da muss man, die Verletzung von Gordon Hayward, das ist noch sehr freundlich formuliert, der hat sich das Bein gebrochen, der hat sich alles gebrochen, was man sich brechen kann.
Ja, also guckt euch nicht das Video an, das ist eine der schlimmsten Verletzungen. Die schlimmste ever ist Sean Livingston, also da habe ich heute noch Albträume, wenn mir der Clip irgendwie vor die Augen flimmert und dann ist es schon relativ schnell, glaube ich, Gordon Hayward.
Ja, für mich sind das die Top 3 Verletzungen. Sean Livingston, Gordon Hayward und Paul George, damals Team USA.
Auch crazy, ne, dass Paul George davon wieder zurückkam und wieder All-Star war.
Ja, stimmt.
Also wenn du das Ding siehst, dann denkst du dir auch so, wow.
Sollen wir einen Timestamp machen? Die schlimmsten Verletzungen in den NBA-History. Das ersparen wir euch.
Das kann ich unserem Editor auch nicht antun.
Ich möchte mir das auch nicht nochmal anschauen. Okay, das ist das erste Narrativ. Zweites Narrativ bei Irving würde ich fast sagen, er steht, wann stand er das letzte Mal in den NBA-Finals? Ja, mit LeBron damals. 17, genau.
Ja.
Richtig, also er steht wieder in den NBA-Finals und hat jetzt die Möglichkeit, den zweiten Titel zu gewinnen. Aber, und ich weiß auch, du bist jemand, der... Ich frage dich einfach nach deiner Meinung. Er ist nicht wieder der Main Guy. Er ist wieder der Secondary Guy. Er ist wieder der Sidekick von einem Luka Doncic. Also dieses aus dem Schatten treten von einem Franchise-Player. Damals war es LeBron, jetzt ist es Luka. Das wird ihm ja wieder nicht gelingen. Aber tut ihm das wirklich weh, wenn er jetzt neben Luka den Titel gewinnt? Ich behaupte nein, überhaupt nicht.
Nein, und zeig mir einen Spieler außer Isaiah Thomas und Steph Curry, die so um die 1,90 oder unter 1,90 sind, die jemals als beste Spieler ihr Team zum Champion gemacht haben. Gibt es nicht. Es gibt sie nicht. Und das hat einen Grund, weil die NBA einfach dominiert wird von 2 Meter großen Athleten. Und da kannst du als kleiner Spieler nur so und so viel leisten. Das, was Kyrie leistet, ist schon unglaublich. Das können auch viele, die größer sind als er, nicht auf dem Level. Und die Tatsache, dass er jetzt wieder in dieser Robin-Rolle ist, steht ihm so viel besser in der Karriere. Guck mal, wie sich sein Public Image geändert hat. Die Leute lieben es wieder, Kyrie zu gucken. Die Leute lieben, über Kyrie zu reden. Wir hatten Phasen in diesem Podcast, wo wir gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr.
Ja.
Es macht keinen Sinn mehr. Der spielt nicht und der ist nur anstrengend off the court. Wir haben keine Lust mehr, über den zu reden. Und jetzt mittlerweile ist das alles wieder vergessen. Winning heals everything, heißt es immer in den USA. Und es stimmt auch. Also jeder Spieler, der mal eine Kontroverse hat, einen Skandal, was auch immer, gib ihm ein, zwei Seasons, lass ihn eine Menge Spiele gewinnen, lass ihn geile Stats auflegen, Leute vergessen's. Weil wir einfach so Fans sind von dem Spiel und weniger von den Leuten dahinter. Und deswegen, jetzt muss ich mich kurz erinnern, was war überhaupt die Frage? Ach so, aber der bessere Robin ist, ja.
Ja.
100%. Also die Robin-Rolle steht ihm super. Ich will mal zwei Sachen kurz ausbremsen, die ich die letzten paar Tage so in den NBA-Sphären auf Social Media gesehen habe. Nummer eins, Doncic und Luka sind nicht der beste Backcourt ever, Leute. Das sind immer noch Steph und Klay, weil die haben 4 Ringe miteinander gewonnen. Und zweitens, Kyrie ist nicht der beste Sidekick ever. Also das habe ich auch viel gelesen. Tun wir so, als gäbe Scottie Pippen nicht? Also Der Mann hat 6 Championships gewonnen. Es gab Jahre, da Kobe war der Sidekick von Shaq, vor allem 2001 vor allem. Da reden wir über Kobe Bryant als Sidekick von Shaq. Also da könnte ich so viele Beispiele aufzählen. Kyrie ist ein super Sidekick auf jeden Fall, aber er ist nicht jetzt einfach direkt der beste All-Time, nur weil er einen Titel mit LeBron hat und jetzt eine Finals-Teilnahme mit Luka, wo wir noch nicht mal den Outcome kennen. Aber das soll nichts von seinem Skill wegnehmen. Also ich feiere Kyrie, ich feiere, dass er wieder da ist. Und ich hatte ich auch einen Kyrie-Take? Nee, meiner war auch, was passiert mit Kyrie in Boston, ja. Das war ein Narrativ.
Ich finde das so interessant, dass die Leute dann immer so, und das ist irgendwie auch die Menschheit, die lieben es, dann direkt so reinzugehen in so Narrative, die ja noch gar nicht final, also redet doch darüber, ist es einer der besten offensiven Backcourts, wenn die beiden den Titel zusammen gewinnen. So, dann hat man das Ding gewonnen, es ist abgeschlossen. Jetzt redet man darüber, wenn die Finals gewinnen, dann sind wieder alle enttäuscht. So, ich habe das Thema überhaupt nicht verstanden. Du hast es auch gut angesprochen. Es gibt so krasse Backcourts in NBA History und Sidekicks, auch wenn Sidekick irgendwie so ein bisschen fast immer despektierlich klingt, aber da gibt's auch in der Geschichte der NBA so krasse. Offensiv sind die beiden sicherlich mit am begnadetsten. Das kann man sagen. Das ist unglaublich, was die beiden imstande sind zu leisten. Ja. Jetzt sollen sie das in den NBA Finals zeigen gegen die Boston Celtics. Und wenn sie das Ding gewinnen, dann reden wir gerne nochmal drüber. Aber da muss ich Björn schon recht geben. Also der beste Backcourt of all time ist immer noch Steph und Klay. Also man darf auch nicht vergessen, Klay war eine Two-Way-Maschine. Das war ein Top-5-Guard-Verteidiger in der Liga. Das war hinter Steph der beste Shooter in der Liga. Und zu der Zeit damals war es auch noch jemand, der den Korb attackiert hat und auch noch den Midrange-Jumper getroffen hat. Klay war offensiv eine Waffe, die, vergisst man ganz gerne, weil Klay auch, das ist auch so witzig, Klay war mal ein paar Jahre lang der absolute Liebling. Und jetzt ist er gerade eben so voll der Boomer, weil Klay immer mit seinem, wir haben 4 Ringe, mit Leistungen nicht überzeugt. Da bestätigt sich wieder eigentlich der Take von Björn. Scheiß Leistungen direkt. Klay, was bist denn du eigentlich für? Was machst du die ganze Zeit?
Ja, das siehst du auch, wenn Devin Booker gerade am Trash-Talken ist in so der ersten Runde da gegen die Wolves, genau, und im Jahr davor immer gegen die Mavs und so. Sobald dann jemand verliert aus dieser Serie, ist immer so, der ist der letzte Lappen, der kann gar nichts, warum macht er überhaupt den Mund auf? Ist immer noch Devin Booker, ist immer noch einer der besten Spieler der Welt. Okay, ich werfe jetzt mal einen anderen Take rein und ich gehe wieder in Richtung Boston. Ein Narrativ, was wir, glaube ich, sehr viel sehen werden, wird sein, wer ist denn eigentlich der beste Spieler bei Boston? Ist es Jason Tatum? Oder ist es vielleicht doch Jaylen Brown? Weil wir haben es gesehen schon in den Eastern Conference Finals. Der MVP ging an Jaylen. Wir haben schon oft gesehen, dass Jaylen mal ein Spiel übernimmt, wo es Tatum nicht so hat. Tatum struggelt bisher mit seinem Dreier in diesen Playoffs. Und er wirkte noch nicht so dominant wie der beste Spieler seines Teams. Und Jaylen spielt echt eine krasse Saison. Ist hart motiviert, weil er gesnappt wurde bei den All-NBA-Teams. Ich glaube, dass wir das Narrativ viel sehen werden, oder? Wer ist der bessere, Brown oder Tatum?
Ja, das ist spannend und ich habe auch echt überlegt, was ist Tatum für ein Mensch, wenn er merken sollte, hey Scheiße, der spielt gerade besser als ich. Das können wir hier auf gar keinen Fall tolerieren. Jetzt gibt's mal wieder, und das kann ihnen auch wehtun, wenn Tatum dann plötzlich sagt, weil Tatum ist jemand, der wird gerade sehr, sehr viel kritisiert und phasenweise auch zu Recht, auch weil er den Dreier nicht trifft. Aber Tatum ist jemand, der in der Half-Court-Offense so einen großen Impact hat. Ja, der das Pick-and-Roll läuft, da einen unglaublichen Impact hat, ganz viele wichtige Entscheidungen trifft. Scoring-technisch ist aber gerade nicht seine Saison. oder beziehungsweise seine Postseason. Wenn er dann merkt, hey, Jaylen Brown, Alter, du bist gerade ganz schön dangerous, jetzt lass mal wieder ein paar Isolation-Dreier breaken. Und ich rede, das wird echt spannend zu beobachten, weil ich glaube, das wirst du, wir Fans werden das einfach merken und sehen, ob wie sich da diese Dynamik bei den Celtics verhält. Oder ist Tatum derjenige, der sagt, hey, für mich gibt es ein Narrativ und das müssen wir endlich beseitigen. Die beiden Jays können keinen Titel gewinnen. Wenn er das an die Eins packt, dann ist er groß. Weil klar, natürlich werden die Leute dann immer sagen, ey, du bist nicht Finals MVP geworden. Jaylen Brown ist Finals MVP. Ich würde sagen, ist mir scheißegal. Solange wir fuck it, ich brauche diesen scheiß Ring. Weil sorry, dass ich jetzt dieses Narrativ schon aufgreife. Wenn die beiden Jays jetzt wieder den Ring nicht gewinnen, Junge, sind die am Arsch. Du kannst nicht gegen die Mavs diese Finals verlieren. Das darf dir nicht passieren. Scheiß drauf, ob du diesen Finals-MVP bekommst. Ist so.
Das stimmt. Und ich schätze tatsächlich Tatum auch so ein. Ich glaube wirklich, dass Tatum sich eher darauf fokussieren wird, lass endlich diesen Titel gewinnen. Und es wird ihm egal sein, ob er da jetzt als bester Spieler gilt oder nicht. Natürlich hast du immer ein bisschen Ego, aber ich glaube, der Ring bedeutet so viel mehr, als ob er der beste Spieler war oder nicht in diesen Finals.
Absolut. Vielleicht wird es ja auch Derek White. Hey, you never know.
Who knows? Du kannst es echt nicht wissen. Und das finde ich auch noch wichtig bei den Celtics. Die Mannschaft ist halt so ein bisschen der Star. Du hast es nicht so krass wie bei Dallas so kontrolliert von Doncic. Jeder Ballbesitz läuft über ihn und das ist alles aus seinen Fingern heraus. Das hast du ja viel weniger bei den Celtics, sondern da wird der Ball, klar ist es auch ein bisschen stagnierende Offense, aber da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Die Celtics Offense, irgendwie, die wird kritisiert, als wärst du die letzte Drecks-Offense. Die haben immer noch eine der Top 3 Offensiven der ganzen Liga. Können wir mal darüber reden. Die haben jedes Team aus der Halle geballert, einfach, wenn sie wollten, in der Saison. Die haben über 60 Siege eingefahren, ne, als einzige Mannschaft in der Liga. Also das ist jetzt auch nicht so, dass die absolute Lappen-Offense haben. Was die aber halt haben, ist, dass sie einfach Spiele nicht so gut closen können. Und das haben wir dann auch ehrlich gesagt in der Saison ja nicht wirklich viele Games gesehen, die knapp waren, weil sie haben halt sehr oft sehr deutlich gewonnen, einfach durch ihre Defense, durch ihre Offense. Aber Spiele closen, ich glaube, da bin ich nach wie vor auf der Seite, ich gebe es eher den Mavs in den knappen Spielen. Und noch zu dem Thema, sollte man die beiden trennen, Brown und Tatum. Das wird sehr schnell das Narrativ sein, wenn sich abzeichnet, dass die Celtics hier in den Rückstand geraten oder gar die Finals verlieren. Und es wird dann, also, wie siehst du das? Weil
es wird dann dünn für beide.
Ich kann zwei Argumente aber finden, also zwei Perspektiven einnehmen. Ich kann sagen, ja, ey, guck mal, ihr seid zusammen seit 2017, ihr habt es nicht hinbekommen seitdem und wir müssen euch jetzt trennen. Kann ich voll verstehen. Auf der anderen Seite, Tatum ist 26 Jahre alt. Ich glaube, Brown ist ein Jahr älter. Die beiden haben schon sehr viel erreicht, ganz früh in ihrer Karriere, wo sie, ähnlich wie die Pacers, wie ich das vorhin gesagt habe, so ein bisschen zu früh dran waren. Ja, diese ersten ein, zwei Conference-Finals, das war vielleicht ein bisschen früh, aber die Eastern Conference war auch nicht besonders gut. Aber deswegen haben wir die Celtics seit Jahren, gefühlt seit einem Jahrzehnt, haben wir die Celtics auf dem Schirm als, ja okay, und die sind eins der besten Teams im Osten, die werden jetzt in die Finals gehen. Wirklich faktisch, so das Team, wie es jetzt da ist, haben wir seit einem Jahr. Dass White und Holiday überhaupt auch mit in dem Team sind, das haben wir seit einem Jahr, dass Smart weg ist, dass Brogdon weg ist, das ist alles erst seit dieser Saison. Sind wir eigentlich viel zu streng, gerade mit der Betrachtung der beiden Jays?
Ich glaube, wir sind also generell die letzten Jahre zu streng gewesen. Der Erfolg war einfach viel zu schnell stattgefunden.
Ja.
Die beiden sind... Okay, versuch mal einen anderen Ansatz. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt, ich bin jetzt der Owner und die beiden Jays gewinnen wieder nicht den Titel, dann gehe ich die letzten Jahre so ein bisschen durch. Was habe ich alles probiert? Ich habe Irving probiert, Hayward probiert, ich habe Kemba probiert, ich habe den Frontcourt umgestellt, ich habe Porzingis geholt, ich habe Smallball gespielt, ich habe Big gespielt, ich habe die besten Guard-Verteidiger der Liga gerade in meinem Team mit Jrue Holiday und Derrick White. Was soll ich noch machen? Und ich wüsste keine Antwort. Außer, dass man sagt, man kriegt die Bank noch stärker, aber das ist, oder du holst noch einen weiteren dritten Star, wovon wir jetzt aber eigentlich die letzten Jahre gelernt haben, keine gute Idee. Ja, weil es wird einfach nicht, du bist irgendwie in einer Sackgasse und kannst dann nur entweder sagen, okay, wir glauben trotz allem weiterhin an euch, es liegt nicht an euch, Jaylen Brown und Jason Tatum, oder du tradest einen von beiden. Und ich als Owner, als General Manager hätte Angst, dass wenn ich einen von beiden trade, dass ich einen riesengroßen Fehler mache. Ich würde nach den NBA Finals, wenn sie es nicht schaffen sollten, die beiden Jays trotzdem zusammenbehalten, weil, um deine Frage zu beantworten, man ist zu streng und die Erwartungshaltung ist zu groß. Ja, du würdest dann, konjunktiv, würdest deine zweiten NBA Finals verlieren. Scheiß drauf. Trotz allem ist dieses Team eigentlich dafür gemacht, um wieder in die NBA Finals zu gehen in der nächsten Saison. Behalt die so zusammen und sie müssen die Finals ja auch erstmal verlieren. Vielleicht gewinnen sie die Finals auch, dann können wir die ganzen Fragen in die Tonne hauen. Ja. Um deine Frage zu beantworten, wir sind zu streng. Fertig. Mhm.
Ja, und zum Thema dritter Star. Ich bin da auch kein Freund davon. Vor allem, du hast eigentlich durch dieses Gespann Holiday White, also erstmal muss man sagen, kein Disrespect gegen Porzingis, ne? Weil Porzingis ist ja an sich auch ein Star. Ja. Und der ist ja überhaupt schon der dritte Spieler. Deswegen an sich haben die Celtics ja eine Big Three in dem Sinne. Aber wenn du jetzt vor allem so auf der Point Guard Position redest, ich finde, dass White und Holiday so perfekt an der Grenze sind zu, die sind eigentlich besser für die Rolle, als die sie haben, die fühlen sich aber trotzdem wohl mit der Rolle. Und das bekommst du so selten in der NBA, dass ein Spieler weiß, er könnte mehr leisten, er könnte mehr Verantwortung übernehmen, aber er ist damit okay, dass er die Verantwortung abgibt. Das sind White und Holiday für mich. Die haben kein Problem damit, eine ganze Serie die Drecksarbeit zu machen. Holiday wurde, glaube ich, auch interviewt, ich meine, nach dem Sieg über die Pacers. Und da haben sie auch so ein bisschen mit ihm geredet. Und dann meinte er so, ey, es ist ihm so egal, was er für Stats hat. Hauptsache, das Team gewinnt. Er macht alles. Und du glaubst ihm das wirklich, wenn er das sagt. Das ist nicht nur eine Floskel. Der sagt wirklich so, ey, es ist mir scheißegal, ob er 6 Punkte macht oder 16. Oder ob er gute Defense spielt oder nicht so gute Defense.
Ich liebe die. Ja.
Also die beiden sind halt an sich auch irgendwo in dem Gespann schon so eine Art Star. Deswegen, die Celtics haben ja eigentlich eine Menge Star-Power. Und ich glaube echt, wir haben auch den Fehler gerade, dass wir einfach Down Porzingis vergessen. Weil der verändert nochmal komplett das Spiel, der spaced den Floor so viel krasser. Dadurch können Jaylen und Tatum viel, viel besser attackieren noch den Ring. Das wird ein ganz offeneres Spiel, glaube ich, für die Celtics, haben wir auch schon letzte Woche besprochen, als es jetzt bisher in den Playoffs war, wo wir eben nicht diesen Floor-Spacer hatten mit Porzingis.
Ja, vor allen Dingen wird auch die Zonenverteidigung der Mavs schwierig, wenn Porzingis, Spacing geht bei der Mittellinie los bei Porzingis. Also, ja, das ist
gar
dann,
kein Gewissen.
Ja, nee, finde ich schön, dass wir die Celtics da auch mal ein klein wenig beschützen. Das ist einfach ein unglaublich geiles Team. Die sind durch die Playoffs marschiert, sind komplett erholt. Und jetzt bin ich trotz allem mal gespannt, wie sie diese Intensität matchen. Unser Narrativ war jetzt eigentlich die beiden Jays, oder? Das haben wir jetzt gerade eben abgehakt.
Genau. Und ich habe jetzt aber noch eins und dann kommen wir auch wieder zu den Mavs, Leute, weil da habe ich auch noch ein, zwei, aber ich will das schnell einmal abschließen. Ein Narrativ, und das ist schon eins meiner Top-Narrative, was ich glaube, was in den Medien sehr, sehr breit getreten werden wird. Ist Jason Tatum wirklich ein Top-5-Spieler? Beziehungsweise ist Jason Tatum wirklich ein Franchise-Player, ein Killer, der die Finals übernehmen kann, wie es einem Doncic zugesprochen wird, einem Giannis, einem Jokic, einem Top-Spieler der letzten Jahre einfach. Ist Tatum auf diesem Level? Weil gerade hörst du viel wirklich in den USA, ey, Tatum ist mehr so in Richtung 5 bis 8 Spieler. Tatum ist niemand, der ein Game übernimmt. Das wundert mich wirklich, wie sehr Tatum gerade abgeschrieben wird. Und ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde, aber dieses Narrativ, glaube ich, wird so hart gepusht werden. So, wer ist der Bessere zwischen Luka und Tatum, wird einmal da sein, dann wird jeder sagen Luka und dann wird es nur noch danach heißen, ist Jason Tatum überhaupt in der Lage, ein Team zum Titel zu führen? So, das wird es viel geben, glaube ich.
Ja, weil Tatum einfach zu krass anhand seines Scorings bewertet wird. Das ist mir einfach in den letzten Wochen enorm aufgefallen, weil Tatum gibt so viel mehr als nur Scoring. Yeah. Man tut ihm einfach unfassbar Unrecht. Er spielt wirklich defensiv tolle Playoffs. Playmaking hat er sich so krass weiterentwickelt. Decision-Making aus Pick-and-Roll-Situationen heraus. Das interessiert aber den Amerikaner nicht. Und deswegen kann ich dieses Narrativ einfach nur bestätigen. Und Tatum wird aufgefressen, wenn er die Finals verliert. Kurz und schmerzlos.
Ja. Schon wenn er die ersten, sagen wir in den ersten 2 Spielen, das sind ja 2 Heimspiele für Boston, ich sag, wenn die da ein Spiel abgeben oder Tatum in einem Spiel nicht gut aussieht, heißt direkt, Tatum ist kein Top-Guy in der Liga.
Ja, ich bin gespannt, ob er diesem Druck standhalten kann, weil ich glaube, der Druck, in der Serie ist größer als in der Warriors-Serie damals. Denn die Mavs sind...
Ja, ja, viel größer.
Sind so ein Underdog-Team. Also nur ganz wenige hatten die in den NBA-Finals. Man muss schon ein bisschen verrückt gewesen sein. Ich habe diesen Pick gemacht, dachte mir aber auch, ja, komm, machen wir einfach mal, wenn es so kommt. Cool, kann ich mir auf die Schulter klopfen. Aber habe niemals gedacht, dass es dann auch wirklich so weit kommt. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Narrativ. Bin mal gespannt, wie da die Medien drauf reagieren. Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Celtics gesprochen. Ein Narrativ, was ich irgendwie noch ganz cool finde, ich habe es vorhin schon einmal ganz kurz erwähnt, müssen wir jetzt auch vielleicht nicht groß machen, dass Jason Kidd nach 2011 als Head Coach wieder in den NBA Finals steht, vielleicht auch irgendwie so ein Kreis, der sich möglicherweise schließt. Und ich bringe das auch hier mit rein, weil ich war in den letzten Jahren, 2-3 Jahren ein krasser Jason Kidd-Kritiker. Ich glaube, es kam in der Saison auch sehr, sehr viel zusammen für die Mavs, dass sie jetzt einfach so weit gekommen sind. Und trotz allem könnte sich Jason Kidd dann auf die Fahne schreiben, hey, ich habe als Spieler bei den Mavs einen Titel gewonnen und als Head Coach, was irgendwie eine ganz coole Geschichte wäre. Und vor allem würde das, glaube ich, sein Standing schon ordentlich aufpolieren. Hat jetzt den Vertrag auch verlängert bei den Mavs. Deswegen, das ist einfach nur so ein kleines Narrativ. Ich weiß gar nicht, ob du da großartig was dazu sagen kannst, willst.
Nee, ich habe gerade versucht nachzugucken, wie viele Player-Coaches es in dem Sinne gibt, die einen Titel gewonnen haben und als Spieler, also als Spieler und als Coach fürs gleiche Team.
Oh ja, und das ist spannend. Nicht,
also ich glaube, wenn man so die 60er mit einbezieht, dann müsste man da auf Bill Russell gehen, weil der war teilweise Player-Coach am Ende seiner Karriere, wenn ich das noch richtig weiß.
Ja.
Und hier steht noch was von Casey Jones. Warte mal, Casey Jones, das war auch so in den 60ern, hat 8 Championships gewonnen und war dann nochmal Head Coach bei den Celtics 84 und 86. Okay, Casey Jones ist wahrscheinlich der, der am besten passt als Vergleich zu Jason Kidd, weil mit dem gleichen Team ein paar Jahre später dann als Coach noch gewonnen, wo er schon als Spieler gewonnen hat.
Aber die Liste ist kurz. Ich kann mich an niemanden erinnern. Also jetzt in den letzten 30 Jahren.
Aber es gibt auch immer so Spieler, die so voll sneaky sind. Also zum Beispiel, ich glaube, niemand denkt daran, dass Rick Carlisle NBA-Player war.
Ja, stimmt.
Weißt du,
Das
hast du nie auf dem Schirm. Deswegen, ich dachte gerade so, Carlisle vielleicht, aber der hat noch gar... Hat der einen Titel als Coach, Carlisle? Der war ja bei Indiana auch lange.
Ich glaube nicht.
Nee, bei den Rick Mavs hat er...
Ich kann mich an keine Jubelszene von Rick Carlisle erinnern, wo er die Trophy in die Höhe stemmt.
Nee. Weißt du noch schnell auswendig, ich weiß, wir müssten es wissen, aber wer war ein Coach 2011 eigentlich bei Dallas? Wenn ich es jetzt anklicke, sagen wir, ja doch, Rick Carlisle. Hier, ich wusste
es. Oh mein
Gott.
Ja,
Rick Carlisle, genau.
Ja,
deswegen,
okay.
Aber okay, der hat auch nicht bei den Mavs gespielt, das weiß ich. Ja. Deswegen, okay, aber dann.
Den Part
dann,
können wir mal bitte rausschneiden.
Ja, ich wusste, wenn wir das jetzt sagen, dann, oder wenn ich es nachgucke, dann fällt es uns direkt quasi auf. Ja.
Aber war Rick Carlisle der damals schon lange Head Coach bei den Mavs? 2011? Hast du schon wieder zugemacht oder ist
nee,
auch
nee,
egal?
Ich habe es hier offen. Rick Carlisle Coaching. Also Head Coaching hat, glaube ich, angefangen.
3 Jahre war er bei den. Ich hatte Rick Carlisle irgendwie die ganze Zeit noch bei den Pacers, aber der 2008/09 war seine erste Saison bei den Mavs. Okay.
Ja, und pass auf, weil ich gesagt habe, der ist so mit Indiana verbunden. Der hat nämlich 2003 bis 2007 auch bei Indiana gecoacht und coacht halt jetzt wieder bei
Indy.
Das
weiß ich.
Das heißt, der ist halt sehr, sehr Indiana geprägt, auch in meiner Wahrnehmung. Und dann einfach der Vollständigkeit halber checken wir noch kurz, er als Spieler. Er hat von 84 bis 90 gespielt, also sehr, sehr kurz. Hat gespielt bei Boston 3 Jahre, dann bei New York und dann bei New Jersey. Hatte im Schnitt 2,2 Punkte. Also ist jetzt kein riesen Basketballspieler gewesen, ne? Kann man glaube ich sagen. Aber ey, pack's erstmal in die NBA. Also der hätte mich wahrscheinlich... wobei, ich glaube aus der Ära, vielleicht hätte ich ihn sogar geguckt. Who knows?
Okay. Okay, kommen wir zum letzten Narrativ, oder ich denke mal, und das ist, Luka Doncic gewinnt seinen ersten Titel mit 25.
Ja, ich glaube, ist Luka der beste Spieler der Welt. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen und ich denke, dass sehr, sehr schnell leider Jokic in Vergessenheit geraten wird, weil gegen Minnesota verloren in der zweiten Runde. Doncic haut dann das Team wiederum weg, was Jokic rausgehauen hat. Dann gewinnt er die Finals mit 25, ist der charismatischste junge Spieler sowieso der Liga, der charismatischste Europäer wahrscheinlich der Liga neben Giannis. Ich glaube, dass das sehr schnell gehen wird. Luka ist der beste Spieler der Welt und es gibt keine anderen Kandidaten mehr.
Das ist aber auch immer so unfair. Ich meine, wenn du die Finals gewinnst, du bekommst die Finals MVP Trophy und danach ist Sommerpause. Ja. Dann ist es natürlich dein letzter.
Also jedes Jahr gibt's einen neuen besten Spieler der Liga.
Ja, also ich würde sagen, man kann die Diskussion zwischen Jokic und Doncic dann auf jeden Fall aufmachen und jetzt auch in den Playoffs kann man darüber schon diskutieren. Und natürlich, wenn du als bester Spieler deines Teams den Titel gewinnst, dann bist du auf jeden Fall in den Playoffs. Man muss jetzt nicht über die ganze Saison sprechen, weil ich finde, da gibt's andere, die einen Ticken besser waren als Doncic. Das mag der ein oder andere vielleicht anders sehen. Aber in den Playoffs, wenn er den Titel holt und wird Finals MVP, dann ist Luka Doncic halt zu dem Zeitpunkt, wenn die Saison vorbei ist, der beste Spieler auf diesem Planeten. Ne? Das kannst du dann auch einfach nicht. Und das werden wir beide ja auch so abspeichern. Wir gehen dann auch in die Sommerpause. Und dann denkst du gar nicht, ja, Jokic ist der beste Spieler, der, wie du gerade gesagt hast, gegen die Timberwolves ausgeschieden ist, sondern dein letzter Eindruck ist einfach, Doncic hat die beiden Trophies in der Hand. Du hast dieses Bild, was wir beide bei Getty runterladen, 100-mal irgendwo ein. Genau, richtig. Das ist dann halt einfach so der letzte Eindruck. Das ist auf jeden Fall narrativ. Ich glaube, die Leute werden noch viel weiter gehen. Die Leute werden einfach mit Goat-Diskussionen. Und das ist was ich so unnötig finde zu diesem Zeitpunkt, denn man kann sagen, das ist auf jeden Fall der Grundstein, um eine Goat-Karriere hinzulegen. Und das wird ja auch Luca irgendwie auch niemand wegnehmen, dass das wahrscheinlich eine Goat-Karriere wird. Aber Goat, Leute, wir reden hier von Michael Jordan, LeBron James. MJ hat 6-mal den Titel gewonnen, 6 Finals MVPs. LeBron James ist der All-Time-Leading-Scorer, hat die meisten All-NBA-Nominierungen, All-Star-Nominierungen, weiß der Geier was. Der Typ hält jeden Postseason-Rekord, den es gibt. Dieses Goat-Thema, ich kann's nicht hören. Ey, mach dieses Goat-Thema auf, wenn Luca 4 Ringe hat, 4 Finals MVPs und ist Top-10-Scorer of All-Time, Triple-Double-Leader. Dann können wir über die Goat-Diskussion reden. Das ist das Narrativ, ich glaube, was uns überrollen wird, wo ich mir so denke, ey, Luca ist sau geil und wird einer der besten Spieler auf All Time, aber doch noch nicht, jetzt muss man doch nicht darüber reden, oder?
Du hast absolut recht. Ich sag dir aber, wenn du im ESPN-Meeting sitzt, bevor eure Show losgeht, und dann sagst du allen Produzenten da von der Show so, ey Leute, es macht keinen Sinn, das Luca-Goat-Segment aufzumachen. Ich will darüber nicht reden, weil Luca hat noch nicht genug Titel. Dann gucken dich alle an und sagen, ja, du hast recht, aber wir machen es trotzdem, weil es bringt die meisten Einschaltquoten, die meisten Klicks. Es ist einfach so. Deswegen wird darüber diskutiert. Das ist auf jeden Fall klar.
Nächsten Tag die News, Max Sports got cancelled by ESPN.
Ja, genau, Max Sports, ja, Vertrag aufgelöst. Also du kannst über Luca verschiedene Sachen sagen. Du kannst sagen, wenn er diesen Titel gewinnt, dann ist er auf jeden Fall einer der besten 25-Jährigen, der jemals in der Liga gespielt hat. Einer der am accomplishedsten, also der am meisten irgendwie erreicht hat. Du hast auf jeden Fall das Thema, dass du, ich finde, er und LeBron sind wahrscheinlich so die von Grund auf talentiertesten Spieler, die es jemals gab. Ich glaube, darüber könnte man einen ganz geilen Case machen, weil beide sind eigentlich schon mit 15, 16 auf einem Level gewesen, wo du sagst, da war kein anderer Spieler jeweils. LeBron musste halt die Highschool-Zeit fertig machen, da gab es kein Drumherum. Luca konnte schon Profi werden in Europa, da alles zerrissen. Und ich glaube, dass wenn du so über reines Talent sprichst und von 15, 16 bis dann hoch in die Profis, da ist es wahrscheinlich LeBron, Luca und Kareem, aber Kareem auch sehr, sehr viel einfach wegen seiner exorbitanten Größe. Die anderen beiden sind jetzt nicht so groß im Vergleich zu Basketball. Er ist natürlich dann auf dem Weg, einer der Goats zu werden, aber du hast vollkommen recht, ein Titel ist ein Scheißwert. Also Magic hat den Titel gewonnen mit 20, wurde Finals MVP mit 20. Sowas vergessen Leute dann auch immer ganz gerne. So, und keiner redet über Magic als Goat. Magic hat was 10, 12 Jahre gespielt, war sicherlich jedes Jahr All-Star, jedes Jahr All-NBA, hat 5 Titel, hat so und so viel Finals-MVPs, so und so viel normale MVPs. Kein Mensch sagt, weißt du, wer der GOAT ist? Magic. Niemand. Ja. Ja, genau. Und das zeigt dir, wie kompetitiv und wie absurd dieser Goat-Case überhaupt ist bei MJ und LeBron. Und da jetzt zu sagen, Luca hat den nach einem Finals-Gewinn, wäre absolut blasphemisch. Du kannst sagen, guck mal, Luca ist auf dem besten Weg dahin. Luca könnte jetzt retiren und hätte eine Hall of Fame-Karriere, würde in die Hall of Fame gehen. Und das kannst du ihm alles geben. Er wird seine vielen Topscorer-Kronen bekommen. Er wird vielleicht ein paar Mal Assist-Leader. Er ist auf dem Weg, einer der GOAT-Kandidaten zu werden. Aber das nach einem Titel in den Raum zu werfen, ist wirklich Bullshit. Es wird aber kommen. Also stell dich schon mal drauf ein. Ich weiß, du magst die Diskussion nicht, aber stell dich drauf ein.
Ich habe noch ein anderes Narrativ. Und ich glaube nicht, dass du es mit dabei hast. Wenn Luca den Titel gewinnt und Finals MVP, ist er der größte Maverick of all time und ist größer als Dirk. Den hast du nicht mit dabei gehabt, oder?
Und den habe ich nicht kommen sehen.
Der ist mir gerade eben auch erst eingefallen, ich bin ganz ehrlich zu euch. Denn das wird passieren. Denn Luca ist natürlich overall der bessere Spieler als Dirk. Man muss aber auch sagen, die beiden spielen unterschiedliche Positionen in einer komplett unterschiedlichen Zeit. Dirk hat das Spiel revolutioniert, ist einer der besten Scorer of all time. Aber Luca würde halt mit 25 das schaffen, was, wie alt war Dirk damals? 32, als er den Titel gewonnen hat.
Schon älter.
Dann fehlt ihm zwar noch der MVP, aber den wird er zwangsläufig irgendwann bekommen. Ist er dann the greatest Maverick of all time? Ich glaube, das wird vielleicht auch ein Narrativ sein.
Das ist überragend. Geil, dass du damit jetzt noch gekommen bist. Ich muss hier kurz meinen Main Man aus Würzburg in Schutz nehmen, Dirk. 14-mal All-Star, 12-mal All-NBA, hat einen MVP. Ja, das hat Luca noch nicht. War Finals-MVP, gehört zu den 75 besten Spielern der Welt, ist ein Hall of Famer. Ja. Also, und hat seine Position für immer revolutioniert. So Leute wie Kevin Durant haben sich Leute wie Dirk zum Vorbild genommen und deswegen gibt's heute Spieler wie Kevin Durant. Deswegen, man muss Dirk hier schon seine Blumen geben. Aber du hast natürlich recht, gerade in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist, wo Leute alles so schnell vergessen, Luca ist viel extrovertierter, viel für die Medien greifbarer, als Dirk es war. Und es kann schon sein, dass die heutige Generation sehr schnell auf diesen Zug aufspringen wird. Ja, okay, Luca ist der beste Maverick all time. Mhm. Wow, das wird eine heftige Debatte, wo ich glaube, dass Deutschland nicht ready für ist. Weil wir wollen das nicht hören. Wir wollen das nicht hören. Aber das wird kommen.
Dann gehen wir dann in die Sommerpause.
Ja, Luca hat in 6 NBA-Jahren 5 All-NBA First Teams, geht jetzt in die Finals das erste Mal. Der hat schon einen Case. Aber man darf auch nicht vergessen, ey, Dirk wurde MVP. Luca hat es bisher nicht geschafft. Deswegen, wenn du mich Stand heute fragst, wer ist the greatest Maverick of all time? Und beide haben dann den Titel und den Finals MVP. Und Dirk hat aber 21 Jahre bei den Mavs abgerissen auf dem Level und die ganzen Accomplishments. Ich sag nicht, dass Luca die nicht alle auch erreichen wird. Ich sag nur, dass Luca die jetzt im Moment nicht hat. Deswegen greatest Mav of all time. Ich geb's noch der 41. Aber es ist so sehr, sehr eng und es wird eine sehr geile Debatte, ja.
Ja, ja. Stell mir gerade eben vor, wie Dirk im ersten Viertel 21 Punkte macht und sich umdreht und sagt, who's crying now, motherfucker? Ja, das ist halt auch, Björn hat einen guten Punkt angesprochen, zwei komplett unterschiedliche Charaktere, der eine introvertiert, der andere extrovertiert. Ja, also, cool, dass mir das gerade eben irgendwie noch eingefallen ist. Wahrscheinlich, weil wir auch über diese ganzen All-Time-Greats geredet haben. Und da ist Dirk halt einfach für mich ganz weit vorne mit dabei. Okay, wir haben gesagt, wir wollen die Narrative noch ganz kurz ranken. Was ist denn für dich Narrativ Nummer 1? Ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht irgendwie 1, wir können von mir aus gerne 1, 2, 3 machen, wo du sagst, das Narrativ ist für mich an der 1.
Also ich glaube, womit uns die Leute bombardieren werden in den Medien, die Fans, überall, ist Luca der beste Spieler der Welt.
Ja.
Das wird die ganze Zeit kommen. Ich sage, das ist die 1.
Ja. Und ich würde danach zu den Celtics gehen und würde sagen, entweder muss man die beiden Jays trennen oder das, was du gebracht hast, ist Jason Tatum überhaupt ein Top-5-Player? Oder manche werden wahrscheinlich sogar komplett durchdrehen und sagen Top-10-Player. Das ist dann schon ein bisschen...
Ja, das ist Bullshit.
Genau, richtig. Ja. Aber ich würde sagen, das ist so ein Punkt. Ist Jason Tatum Wobei, welches Narrativ wird mehr diskutiert?
Also je nachdem, was Jaylen für eine Serie spielt, wird auch schnell dieses ist Jaylen der eigentlich beste Spieler der Celtics kommen.
Ja, ja, das sind drei geile Narrative.
Ja.
Können wir die nicht zusammen in einen Topf packen?
Ich wollte sagen, es hängt halt so ein bisschen davon ab, wie die Serie verläuft für beide Spieler. Ich glaube, wir können uns einfach darauf einigen, dass an Nummer zwei immer irgendein Tatum und Brown Narrativ bestimmen wird.
Genau.
Dominieren wird.
Das finde ich auch gut. Und an der 3 ist es das Erste, was mir ist schon irgendwie, Kyrie Irving gewinnt nochmal einen Titel und kehrt zurück nach Boston und
ich würde sagen, das kehrt zurück nach Boston ist das große Thema.
Genau.
Kyrie in Boston, ich glaube, das wird viel besprochen vor der Serie. Vor der Serie würde ich sogar ranken, Luca ist der beste Spieler der Welt und dann dahinter Kyrie geht zurück nach Boston. Ich glaube, das sind die zwei größten. Und während die Serie dann läuft, wird dieses Brown und Tatum-Narrativ, wie auch immer es gewordet sein wird, wird dann an die 2 gehen, schätze ich.
Ja, ich glaube, das ist gut. Was ist eigentlich, wenn die Mavs die Serie verlieren? Ich glaube, das passiert gar nicht so viel Negatives, weil die wenigsten haben die einfach in den Finals gesehen und die Celtics sind ja trotz allem der Top-Favorit. Also für Boston steht schon mehr auf dem Spiel. Das muss man einfach mal, glaube ich, so klar sagen.
Stimmt, schön gesagt, ja, weil jeder wird sagen, ey, Luca wird noch genug Chancen bekommen, das war jetzt sein erstes Mal. Das Team kam erst zur Trade-Deadline zusammen. Ich habe ja die Vermutung, dass wenn Boston gewinnt, dann schaffen sie es über eine Sache, nämlich indem sie Kyrie komplett aus der Serie rausnehmen. Ich glaube, das wird ihr Main Focus sein. Lass Luca alles machen, aber nimm Kyrie raus, so wie OKC das geschafft hat. Und dann willst du mal sehen, dass PJ Washington in den Finals nochmal so aussieht wie in der zweiten Runde. Das glaube ich nämlich nicht. Also das ist die Herangehensweise, glaube ich, von den Celtics.
Dann averaged erstmal Jane Hardy 20 von der Bank.
Ja, ey, Hardy war so geil von der Bank in der letzten Serie.
Das stimmt, Mann.
Wo waren wir jetzt?
Nee, wir waren fertig. Wir haben noch unsere Narrative ganz kurz gerankt. Und,
also das sind die Top 3, oder? Das Kyrie in Boston ist die 3, Tatum und Brown irgendwas ist die 2 und Luca der beste Spieler der Welt ist die 1.
Ja, auf jeden Fall.
Und so dann wird hier und da kommen, kann Porzingis die Serie kippen für die Celtics. Vielleicht mit ganz viel Glück und wenn, ja, aber das wird kein Mediennarrativ, aber ich glaube, ein Ding vielleicht in Deutschland wird, kann Maxi Kleber die Serie kippen für die Mavs, weil er jetzt wieder da ist, das könnte ich mir noch vorstellen. Und ich habe einen Hot-Take übrigens, weil wir kommen jetzt gleich nochmal dazu, dass wir unseren Finals-Pick abgeben, ne?
Ja.
Ich habe einen Hot-Take. Ich sag dir, das ist mein Hot-Take, wie gesagt, das ist nicht, was ich glaube. Ich sage im Hot Take, die Mavs-Rollenspieler scheißen komplett rein, verwerfen all ihre freien Würfe. Also es wird eine richtig unterirdische Serie für so Leute wie PJ und Derrick Jones Jr. Und deswegen verlieren die Mavs am Ende die Serie. Weil die das so aufspielen werden, dass immer die Shooter frei sind, wie gegen OKC. Und anders als in OKC, wo es zweite Runde war, wo du aufspielst einfach, bist du plötzlich in den Finals, dein Handgelenk zittert ein bisschen und du ballerst die Dinger daneben und deswegen verliert Dallas. Das wäre mein Hot Take für die Finals.
Den finde ich gar nicht schlecht. Also, das kann schon passieren. Finals ist auf jeden Fall ein anderes Pflaster als irgendwie erste Runde, zweite Runde oder Conference Finals. Ja, ich bin sehr gespannt, wie beide Seiten ihre Dreier treffen. Also auch Boston muss den Dreier ja treffen, weil die Zonenverteidigung der Mavs war bärenstark. Wenn Boston anfängt, von draußen ihre Würfe zu breaken, ey, dann ziehen die sich zusammen und sagen, ja, dann werft. Also, wobei Boston schießt dann einfach so ein hohes Volumen, dass es trotzdem reicht. Die sagen, na okay, dann gehen wir halt einfach für 50 Dreier-Attempts.
Ey, die haben einfach 44 Dreier im Schnitt oft. Also das ist so krass, wie viel Dreier Boston nimmt.
Ja, aber auch da muss man echt aufpassen. Der Schnitt von den Celtics ist gerade eben so trügerisch niedrig, in Anführungsstrichen, weil echt Jason Tatum diese Quote runterzieht. Also Drew Holiday, Derrick White, Jaylen Brown und so weiter, die haben echt bisher in diesen Playoffs den Dreier gut getroffen. Dann würde ich sagen, zum Abschluss nochmal unsere Picks, oder? Dass wir dann, genau. Ich mach mal den Anfang.
Ich stell dir die Frage, pass auf.
Okay.
Also, jetzt müssen wir uns einmal final festlegen. Wer gewinnt die NBA Finals 2024?
Ich bleib bei meinem Pick. Die Mavs gewinnen die Serie mit 4-2, weil ich glaube, dass Luka Doncic bei 100% ist und damit ist er für mich der beste Spieler in dieser Serie. ich glaube, an die Half-Court-Offense angeführt von Doncic. Man hat es geschafft, die Timberwolves auszuhebeln. Ich denke, man wird auch Lösungen finden gegen die Celtics. Ich finde die Bank und die Tiefe der Mavs schöner. Und der letzte Punkt, die Mavs-Defense habe ich nicht so stark erwartet in diesen Playoffs. Mhm. Und diese ganzen Punkte zusammen lassen mich einfach bei meinem 4-2-Pick bleiben. 4-2 für die Mavs.
Ja, der beste Spieler der Serie ist bei den Mavs. Der beste Creator in der Serie ist bei den Mavs. Ich vertraue der Offensive von Dallas, Doncic und Kyrie, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr als Tatum und Brown. Ich vertraue auf jeden Fall der Bank mehr, hast du auch schon gesagt, von ja. Dallas als bei den Celtics. Da gab es nämlich große Probleme. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass so ein großer Leistungsträger wie Porzingis nach 3 Runden jetzt plötzlich in die Finals einsteigen soll mit über einem Monat Pause, Verletzungspause. Ob das jetzt wirklich so der Gamechanger wird, ja oder nein, kann ich noch nicht sagen. Und mein entscheidender Punkt ist, Closing Time, enge Spiele. Wer entscheidet diese Spiele für sich? Wer spielt 3 erfolgreiche Possessions hintereinander in der Offense und Defense? Da glaube ich 100-mal mehr an die Mavs als an die Isolation-Basketball-Offensive von den Celtics. Deswegen, ich gehe auch mit den Mavs und ich sage Mavs in 6.
Yes, ich bin gespannt, ob es so kommt. In Game 7 wäre halt im TD Garden. Das,
wäre geil, ja.
Das, oh, oh mein Gott, stell dir das Narrativ vor. Luca und Irving gewinnen im TD Garden den Titel. Also das würde das... Das würde dieses Thema Irving zurück nach Boston noch mal größer machen. Also,
oh ja.
Ja, also.
Stell dir vor, dann steppt er noch mal aufs Logo.
Nein, ich habe ihm das auch echt abgekauft in der Pressekonferenz, dass er gesagt hat, hey, ich bin einfach mittlerweile reifer und erwachsener. Und das muss man, glaube ich, auch solchen Spielern mal zugestehen. Weil wenn ich überlege, was ich mit 23, 24, 25 für Denkweisen hatte und teilweise denke ich mir heute so, was war da damals mit mir los? Ich glaube, das muss man jedem irgendwie zugestehen, zu sagen, hey, da war ich damals nicht cool drauf. Ja, genau.
Ich glaube, ehrlich gesagt, man musst du mir mal sagen, ob du das auch so sehen kannst oder die Zuhörer. Ich glaube, man hat das von Jahr zu Jahr wirklich noch. Also ich denke mir oft alleine 1 Jahr oder 2 Jahre zurück und denke mir, wow, das war so eine komische Annahme irgendwie von mir oder ich habe das ganz anders gesehen, als ich es heute sehe. Und wenn du dann vor allem zurückgehst, so wie du sagst, so Ende deiner Teenagerzeit oder dann Anfang 20, wo du wirklich das erste Mal denkst, so ja, jetzt habe ich meine Schule abgeschlossen, jetzt bin ich vielleicht in der Ausbildung, in der Arbeit, in der Uni und du denkst so, jetzt bist du erwachsen, jetzt hast du es langsam drauf und wenn du dann so ein paar Jahre davon removed bist und auf diese Zeit zurückguckst, da denkst du dir, boah, das war, glaube ich, die dümmste Zeit meines Lebens. Also was ich da geglaubt habe, von mir gegeben habe, wie ich dachte, ich könnte schon in der Welt irgendwie was nicht erreichen, aber so über Dinge mitreden, von denen ich keinen Plan habe, einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, so ja, ich check das jetzt auch ein bisschen. Ich glaube, diese Zeit hat jeder und da hast du schon recht, bei NBA-Spielern ist er da voll die Kameralinse drauf. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Kyrie das gesagt hat mit 21, 22. Also der war, sorry, hat sich idiotisch verhalten mit 29 und 30 auch, ne? Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie vor 10 Jahren alles von ihm war. Das ist schon maximal alles 2 Jahre her, wo er uns so aufgeregt hat. Aber jetzt ist es anders. Ich würde trotzdem sagen, dass dieses aufs Logo steigen und mit dem Fuß so drüber wischen, ist schon ultimativer Disrespect. Und ich kann verstehen, wenn manche Celtics-Fans das auch nicht loslassen wollen. Weil Mittelfinger mal auf irgendwelche Leute, die dich richtig hackeln, kann ich irgendwo verstehen. Mal einen Spruch jemand drücken, der dich selber beleidigt, kann ich verstehen. Aber dieses aufs Logo steppen in dem Team, wo du selber warst, das ist nicht cool. Und das werden ihm so viele Leute nicht verzeihen. Vor allem in Boston, wo es so eine krasse Fan-Kultur gibt, wie es kaum sonst in der NBA. Also da bin ich mal gespannt, wie sein Empfang sein wird in Boston. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge geboot wird am Anfang.
Freunde, wenn ihr jetzt nicht heiß seid auf die Finals, dann weiß ich wirklich auch nicht mehr. Also ich denke mir gerade eben so, wenn es jetzt heute Nacht losgehen würde, ich wäre bereit. Freunde, ich wäre komplett sowas von ready. Aber Björn und ich, wir nehmen ja immer am Dienstag auf. Dann kommt der Pod für die Patronen online am Mittwoch dann für euch. Also das bedeutet, wir müssen uns jetzt auch noch 3 Tage gedulden. Ne? Es sind, und das kann ich glaube ich auch als Fan sagen, es sind meine Traumfinals. Die Mavs gegen die Celtics, weil da so viele Geschichten drin stecken und wir kriegen hoffentlich beide Teams in voller Besetzung. Ich hoffe auch, dass ein Porzingis rechtzeitig fit sein wird. Ich glaube, da gibt es auch eine neue Wasserstandsmeldung, oder? Ich habe es aber noch nicht gelesen.
Also dieses rechtzeitig fit, ich kann es nicht mehr hören, Alter. Wie lange brauchst du denn Pause?
Ja,
wir können ihn ja auch erst nächste Saison wieder einsetzen und dann sagen, hoffentlich ist er fit. Also komm. Ja,
also genau. Luka Doncic.
Nee,
mach du erst, weil ich wollte gerade so ein bisschen dramaturgisch abmoderieren.
Okay, warte. Du hast gesagt, das waren deine Traumfinals für mich. Damn, jetzt habe ich genau jetzt einen Frosch im Hals. Mach du lieber.
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, Luka Doncic versus Jason Tatum, Jaylen Brown mit dabei, geile Rollenspieler, ein Derek Lively als Rookie in seinen ersten NBA Finals, Porzingis, Derek White, Drew Holiday, ein Derrick Jones Jr., ein PJ Washington, die uns alle begeistert haben, Josh Green und Jaden Hardy, die auch wichtige Minuten gegangen sind, also ein Irving, also Maxi Kleber, auch für ihn wäre das, stellt euch vor, Maxi Kleber, auch nach dem letzten Jahr, diese ganze Geschichte mit der Nationalmannschaft, das ist eigentlich fast auch noch ein Narrativ wert.
Aber auch nur bei uns so im deutschen Markt, aber voll, weil der Mann hat keinen WM-Titel bekommen. Der hat keine EM-Bronzemedaille und das ist voll schade so. Das ist deutsche Basketballgeschichte, wo er eigentlich vom Alter her prädestiniert dafür wäre, dass er Teil davon gewesen wäre. Er hätte uns auch voll geholfen. Er hat am Ende nicht gespielt wegen Stress mit Dennis. Sehr, sehr schade. Aber jetzt eine Championship zu gewinnen, wäre auch für seine Karriere irgendwie so geil.
Total. Ja,
würde ich glaube, es würde ihm gönnen.
Auch Seelenfrieden und Genugtuung geben, weil ein NBA-Titel ist schon nicht so leicht zu gewinnen, wie wir die letzten 6 Jahre gelernt haben. 6 unterschiedliche Champions. So.
Yes,
jetzt nochmal Traumfinale, du wolltest was sagen und dann kam Frosch.
Genau, ich wollte nur sagen, ich hatte immer gepickt eigentlich Denver gegen die Celtics und hatte immer zusätzlich gesagt, mein Underdog-Wunschfinale wäre aber Mavs-Knicks. Das war so mein Wunschding. Und jetzt haben sich die Knicks natürlich bei jedem Spieler verletzt. Deswegen ging das nicht mehr. Aber jetzt Mavs Celtics mit den ganzen Narrativen ist auch überragend. Also ich freue mich da jetzt richtig drauf. Das sind 2 super geile Teams. Völlig andere Teams wieder, als wir letztes Jahr hatten in den Finals, was auch cool ist. Und es sind trotzdem bekannte Gesichter. Du hast alles. Du hast Star Power. Du hast wie sagt man, Vertrautheit mit einigen der Spielern. Du hast ein paar Underdogs, du hast ein paar X-Faktoren, du hast geile Offense und Defense auf beiden Seiten, du hast geile Playoff-Crowds. Also besser kann es eigentlich nicht laufen dieses Jahr.
Ja, ich hoffe, wir bekommen nächste Saison diese Serie Knicks gegen Celtics, weil auf die habe ich mich echt gefreut und die wurden uns leider genommen. Ich hoffe, das kommt dazu. Ja, Freunde, das war unser abschließender Pod vor den NBA Finals. Jetzt die nächsten Podcasts sind dann nur noch Live-Berichterstattung. Ich nenne es einfach mal so. Spielberichte. Ja. Wir reden dann über das, was wir sehen. Offensiv, defensiv, Spielanalyse. Und sind einfach super gespannt. Wie gesagt, das Ganze wird sich ziehen. Es ist unglaublich viel Pause zwischen den Spielen. Also nächste Woche, Main Pod, haben wir, glaube ich, gerade mal das 2. Spiel gesehen.
Ja, Game 1 und Game 2, genau.
Genau, da können wir dann.
Aber am Samstag bekommt ihr halt Game 1 direkt die Review von uns.
Ja, jetzt kommt halt mal rein, Patreon $3. Also Freunde, ey, wirklich. Ich weiß, die anderen unterschreiben hier Verträge für 200, 300, 400 Millionen US-Dollar und wir müssen hier. Nein, Spaß. Wir bedanken uns vielmals bei euch allen. Björn steckt mich schon an mit seiner, die Saison ist vorbei. Ich bin gerade auch voll in der Abmoderation so. Ja, wir sehen uns dann wieder so zum finalen Podcast nach den NBA Finals. Nee, hat echt Bock gemacht. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Narrativ-Podcast dann doch so cool wird. Björn, auch an dich vielen Dank. Wir beide, wir hören uns wieder am Wochenende. Ich freue mich sehr. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke für den Support. Checkt gerne die Shownotes ab, da findet ihr unseren Link. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.